Hallo zu einer neuen Podcast-Folge.
Neben mir André.
Und neben mir Ingo.
Hast du einfach angefangen, du Sack.
Kann man da auch mal machen.
Ja, finde ich eigentlich auch gut. Ich wollte auch mal ein bisschen Verantwortung abgeben. Du willst ja nachher auch das Ding schneiden, ne?
Ach, okay, ja, ja.
Ja, herzlich willkommen nach in der Sommerpause, im Sommerloch.
Im Sommerloch.
Ja, noch wir haben euch jetzt gedacht, wir lassen zumindest eine Folge nicht aus im Sommerloch. Mhm. Das ist die heutige. Weil es geht jetzt so ab August ja irgendwie das Leben erst wieder los. Aber wir schaffen es, euch zu unterhalten, während ihr im Urlaub seid. Und wir arbeiten hier hart.
Genau.
Machen wir wirklich. Ja. Schöne kleine Sendung heute. Wir haben wirklich wenig Zeit. Deswegen werden wir heute durch die Themen durchfliegen, wie immer.
Und ihr habt wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit, deswegen passt sich das ja.
Wir sprechen über unsere Urlaube, weil wir das sonst hier im Büroalltag nicht schaffen.
Noch kein Wort geredet.
Noch kein privates Wort geredet, seitdem du wieder da bist, seit zwei Tagen.
Ja. Bye.
Und dann habe ich das Curve Big Cafe hier hinten drin stehen und mit in den Alpen gehabt. Und da werde ich viel drüber erzählen, weil das
ist auch gefragt. Alle wollen es wissen.
Alle wollen
es wissen. Wann kommt das Video? Wann sagst du was?
Ich traue mich auch gar nicht irgendwie zu erzählen, dass ich das Fahrrad gerne besitzen, dass es meins ist. Bei mir bei Strava steht immer noch Demorad, weil ich es noch nicht angelegt habe. Und dann fragen mich Leute, Mensch, wie ist denn das? Und hast du nicht Bock, das zu behalten und so? Und die wissen alle ja gar nicht, dass ich schon das behalte.
Ja.
jedenfalls Testbericht, weil ich schaff's nicht aktuell, schaffen wir es irgendwie nicht großartig, da jetzt ein schönes Video zu machen. Das reiche ich irgendwann vielleicht nochmal nach, dass ich mit der Kamera ums Rad rumgehe, warum ich was wie gemacht habe. Aber dafür hat dieser Podcast ja auch Bildmaterial. Mhm. Mittlerweile auch bei Spotify könnt ihr ja kurz reinzoomen und gucken, was das Fahrrad macht. Und viel wichtiger ist ja, wenn ich erzähle, wie es sich fährt und so weiter. Fahrbericht, da sind auch neue Fast-Forward-Carbon-Speichenlaufräder drin, über die sprechen wir kurz. Wir haben da so ein paar Trinkflaschen stehen, die ich sehr, sehr spannend finde. Kleine Game-Changer sind, vielleicht auch nicht für jeden, aber zumindest so, dass ich denke, da kann man mal drüber sprechen, weil ich kannte die nicht und wahrscheinlich 99,9% der Hörerschaft auch nicht. Das dann natürlich über die Tour de France würde ich kurz quatschen, wie wir die beide wahrgenommen haben, weil auch da haben wir nicht drüber gesprochen.
Mhm.
Und
krass, wie schnell die umgegangen ist auch. Naja, reden wir gleich drüber.
Ja, fand ich gar nicht. Nee? Was war denn überhaupt mit der WM?
Das habe ich
wie Fußball-WM.
Ja.
Wie hast du die denn wahrgenommen?
Ich habe kein einziges wir ja auch noch Spiel drüber geguckt.
Ja.
Stimmt, wir haben so viele Fußball-Podcasts gemacht.
Wir haben zwei Pre-Shows mit Fußball, glaube ich, gerantet.
Nee, ich habe also nichts gesehen tatsächlich. Aber ich glaube, Spanien hat gewonnen, oder?
Ja, oder Argentinien. Einer auf jeden Fall war die im Finale. Nee, Spanien hat gewonnen und ich war auch nicht hyped so richtig. Ich habe immer mal reingeguckt, aber war nicht so richtig hyped. Und das Spiel, was am besten war, war wohl das um Platz 3 mit 6-4 oder so. Das hat wohl richtig Spaß gemacht zuzugucken, weil die nicht so vorsichtig gespielt haben.
Das war dann Frankreich und
Spiel um Platz 3 irgendwie.
Okay, ja.
Nee, Fußball-WM lassen wir weg. Urlaubszeit. Ja. Das Gute ist, ich kann zumindest Copy-Paste machen. Also ich blende jetzt. Ich schneide jetzt den Part rein, wo ich letztes Jahr über meinen Urlaub rede.
Ja, ich kann das tatsächlich auch machen.
Ja, aber das ist ja ganz komisch. Bist du nicht bei der Tour de France gewesen und hast dir drei Etappen angeguckt?
Nee, genau. War ich nämlich nicht.
Das habe ich übrigens am Rande noch vorher schon mal kurz mitbekommen.
Okay, du warst nicht ganz überrascht, dass da jetzt eine Fahrradfahrt oder so aus Schweden kommt.
Eigentlich hat André vorgehabt, zur Tour de France zu fahren und dann hätten wir richtig geilen Content in dieser Sendung gehabt. Richtig geil.
Ja.
Stattdessen fährt der einfach wohin?
Schweden, ja.
Wo du letztes Jahr warst.
Wie ist das passiert eigentlich, ne?
Why?
Soll ich sagen oder was?
Ja.
Ja, also wir haben sozusagen Campingplätze und sowas gebucht, das ist ja schon ellenlange her. Und also richtig, richtig lang. Und das ist ja auch nicht so einfach gewesen, ich meine, du kannst einfach so ja zur Tour fahren und irgendwo am Rand stehen oder sowas. Musst halt dann nur Glück haben, dass du irgendwie was findest. Aber da gibt's ja, alles ist da, glaube ich, auch, dann aufgehoben, so in Frankreich. Ne? Da kannst du einfach so campen an der Straße und die nehmen das so hin, weil Tour de France ist. Mhm. Ist halt nur so ein bisschen Pain. Und wenn du halt zumindest mal auch vielleicht eine Dusche und eine Toilette und sowas haben willst, dann bietet sich natürlich ein Campingplatz an. Und ein Campingplatz ist gar nicht mal so einfach zu finden. Geschweige denn von irgendeiner Unterkunft. Da haben wir gar nicht geguckt, weil für uns war klar, wir wollten eigentlich Camping machen. Dann haben wir was gefunden und das hat sich auch alles ganz gut angeboten. Und dann war es tatsächlich so, wir hatten dieses eine super heiße Wochenende, das erste, kannst du dich erinnern? Wo es so, und da habe ich dich noch...
Orbit versucht
habe ich dich ja noch geschitstormt.
Ja. Morgen wird es wieder so heiß, glaube ich.
Ja, habe ich gesehen, ja. Und das Wochenende war für uns echt mega scheiße, ehrlich gesagt. Also es war draußen halt nicht auszuhalten, so drin war es dann irgendwie okay, nachdem man kurz draußen war. So, aber es war ja eigentlich auch nicht kühl, also mussten natürlich irgendwie hier bei dir im Büro mit Klimaanlage ging es wahrscheinlich. Aber das war schon, die Hitze hat uns schon echt doll zu schaffen gemacht und dann haben wir so Tour de France natürlich auch irgendwie hat angefangen, war super heiß. Das hat man ja auch gesehen, dass dann auch tatsächlich mal, also ob es das jetzt gebracht hat, ne, die Etappe, die da eingekürzt wurde, irgendwie 30 Kilometer weniger, sei mal dahingestellt, aber das ist ja schon mal zumindest jetzt passiert, dass was eingekürzt wurde und dass man da jetzt irgendwie so hitzemäßig so ultra viel ja, so.
Aber ihr wusstet ja gar nicht, ob es heiß wird.
Ja, das Ding ist, es war ja zum Anfang der Tour de France dann ultra heiß, das hat man im Fernsehen gesehen und dann haben wir irgendwann angefangen, 16 Tage Trend zu gucken. Mhm. Das Problem ist halt, dass du es ja immer erst 16 Tage vorher sehen kannst und dann geht's mal hoch, mal runter und so.
Aber das ist auch sehr ungenau noch.
Ja, ich weiß, aber wir wollten auf keinen Fall in dieser, also das Ding ist, wenn es irgendwie so gegen 40 Grad ist, tagsüber, dann ist das, finde ich, noch eine Sache. Nachts aber hatten wir halt an diesem Wochenende, und es war auch angesagt so, nachts 30 Grad auch. Und du hast
das
halt,
ist crazy,
und ne? wenn du nur campst, das war uns zu heikel einfach. So, wir hatten
nachts,
richtig Schiss.
Also das war ja wirklich diese, das war aber auch eine Nacht, die ganz extrem war.
Ja, ja.
Mal nachts 30 Grad war, und dann noch natürlich mit Luftfeuchtigkeit, das war auch surreal.
Ja.
Das war echt surreal, wo du dachtest, das kann eigentlich nicht sein. Das war noch nicht mal geil.
Ja.
Wo du gesagt hast, ah, jetzt kann ich mal den ganzen Abend hier draußen rumsitzen und Spaß haben.
Ja. Ja, also es war uns einfach zu heikel und wir hatten halt noch die Option, das einfach zu canceln.
Aber ihr wolltet doch in die Alpen, dachte ich, da hinten.
Drunter. Ja, wollten wir auch. Aber
wir waren mit Alpe de Swift, ist doch da
Alpe de Swift, genau.
Aber witzigerweise hätte ich die Befürchtung da gar nicht gehabt, weil da ist es tagsüber kalt und in den Alpen bist du ja irgendwie, bist du ja sowieso schon etwas höher gelegen, da wird es ja nachts dann kalt, weil ich war ja im Allgäu und da war es auch eine heiße Zeit, so 30, immer über 30 Grad und nachts wurde es aber auch kälter als hier.
Ja.
Das ist ein anderes Klima. Ich glaube, da muss man ein bisschen weniger Angst haben vor der Hitze, was dieses Nachtding
angeht.
Ja,
aber es war halt nun mal angesagt. Chambry haben wir geguckt, da war auch der Campingplatz, ne? Ja. Und das war halt einfach so. Und wir hatten halt einfach
Die Entscheidung
Schiss, so.
Steht dann, ja.
Und es war halt noch möglich, das zu canceln. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, ist uns einfach zu heikel. Dann irgendwie 1500 Kilometer oder was weiß ich, dann dahin zu fahren und dann einfach diese nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo auch dich reinzuflüchten. Weil, seien wir mal ehrlich, es ist auch Tour de France so, ne? Das ist, also alles da um diese Hotspots ist ja nicht so, dass du dich dann mal schön irgendwie in ein Café setzen kannst und dann da irgendwie.
Also was ja bei der Hitze der Geheimtipp ist, ist ja Supermarkt.
Ja. Richtig.
Das ist richtig geil. Du gehst einkaufen und bist einfach mal komplett einmal wieder runtergekühlt.
Ja. Ja, aber auch gerade mit nachts und so, ne? Das ist halt.
Ja. Ja, muss man halt entscheiden, ne? Und dann Schweden, die gleiche Ecke, wo ihr vorher wart.
Ja.
Man hat auch nicht
aber
gesehen,
dass
du bei Strava irgendwas hochgeladen hast und nichts.
Ich war einmal Fahrradfahren, einmal laufen. So.
Okay.
Hat funktioniert noch.
Funktioniert noch, okay, immerhin.
Ja. Genau, aber das haben wir auch super spontan entschlossen, weil Schweden ist halt auch das Ding, du musst ja, also für uns, wir hatten ja. So campingmäßig ist alles da sozusagen. Essen muss man eh. Du hast jetzt zweimal die Brücke, die du zahlen musst, sozusagen, zum Überqueren, und ansonsten kannst du ja stehen, wo du willst. Es kostet ja nichts. Und also es war so spontan, dass wir sozusagen, das war ein paar Tage vorher, dass wir gesagt haben: so, okay, wollen wir nach Schweden fahren? So, ja. Und
Ja,
dann,
ist doch
und
cool.
das war auch, also wir hatten erst überlegt, dann gar nicht wegzufahren, und das hat voll Sinn
Ihr hattet
gemacht.
auch nur eine Woche?
Ja,
Ja,
genau.
das war
Ja.
ja bei uns auch. Wir hatten auch eine Woche, deswegen haben wir einfach den gleichen Urlaub wie letztes Jahr gemacht. Weil bei einer Woche sind wir, also ich wäre der Typ dafür, ich würde immer überall hinfahren, wo ich schon mal war, ist mir scheißegal, ne? Kenne ich mich wenigstens aus, meine Frau nicht so. Aber gerade wenn du einen kurzen Urlaub machst, ist das natürlich auch noch viel geiler, weil du weißt,
Kommst
wo
runter.
der Supermarkt ist. Du
Ja.
kommst an und bist sofort da.
Ja.
Während du bei anderen Sachen, ne, dann guckst du, ist das Zimmer gut, und dann weißt du ja auch nicht, wie das Zimmer ist, und dann
Genau.
ist doch irgendwas im Zimmer anders, als man denkt. Dann musst du noch irgendwas einkaufen gehen, was auch immer, weißt aber nicht wo und sonst wie. Also
Ja.
das hat schon was, ne, so wie so
Ist auch, also
Tapetenwechsel, und trotzdem kommt man nach Hause.
ja, und du verbindest mit dem Ort ja nur Gutes und Urlaub, so. Das ist
Ja.
halt auch nochmal das Ding. Und das hat man bei uns aber auch gemerkt, dass deswegen war es so voll geil eigentlich. Genau wie du sagst, wir sind angekommen und klack, du warst sofort
Ja,
im
ja.
Modus drin. Du wusstest, ich will im Supermarkt natürlich meinen veganen Speck kaufen, so. Und dann,
Ja,
also es
ja,
war halt alles so geregelt und man
ja.
musste sich da gar nicht drüber unterhalten, was macht man denn jetzt? Weil es
Ja.
war klar, so, wir gehen Blaubeeren pflücken und morgen machen wir Blaubeer-Pancakes,
Man
so.
kennt das Klima, man weiß vorher, was man an Klamotten mitnehmen muss, warm,
Ja.
kalt, wie auch immer, ne?
Ja.
Und das, also auch da kann es natürlich Ausreißer geben, aber das ist,
Ja, es war eher
meistens passt das
Ausreißer
ja
ins
schon.
Kältere, aber es
Ja.
hat uns eigentlich auch so ganz gut getan.
Ja, hattet ihr denn okayes Wetter sonst?
Ja, es war durchwachsen, aber es
Ja.
war also perfekt, um so auch mal so Tage so runterzukommen einfach.
Ja.
Und ja, also mein Körper hat das auch gebraucht.
Ja. Du hast ja auch, glaube ich, viel zu tun im Moment, so was Sachen angeht, bei dir zu Hause und so.
Ja, die ist das,
Ja,
genau.
dies, das,
Ja.
genau. Deswegen, wenn man da viel Arbeit hat und viele Projekte da gerade am Laufen hat, dann
Ja.
ist das ja auch gut, dass man einfach mal einen Tag die Beine hochlegt.
11 Stunden geschlafen. Ich kann nicht lange schlafen
Ja.
eigentlich. Und ich habe die zweite Nacht habe ich 11 Stunden geschlafen.
Ja,
Das war
geil.
echt heftig. Da merkt
Ja.
man richtig, okay,
Ja, braucht man
war
auch mal
nötig.
zwischendrin, genau. Ja, sehr cool. Also auch kein Fahrradurlaub, sondern natürlich nur mal so nebenbei eingestreut
Genau,
und.
Fahrrad war dabei. Ich hatte, also das, was du
Aber ihr werdet ja
sagst,
viel draußen gewesen sein, ne? Das ist es
ja,
ja.
genau. Und du hast ja schon gesagt, so, also es ist alles so wie immer, und die Strecken, da habe ich auch in einem anderen Podcast ja schon drüber geredet, über Schweden, so wie das ist mit Gravel und sowas. Das kann schlimm sein. Und ich bin dann eine Route gefahren, die ich auch schon mal gefahren bin, war aber halt geil. Ich wusste genau, was passiert, so, und ist einfach schön auch. Also, das ist ja eine Runde, hier fährst du ja auch irgendwie zigmal dieselbe Runde und freust dich einfach, weil es eine schöne Runde ist. Und das war ja
Ja.
erst das zweite Mal, dass ich die gefahren bin. Deswegen war es
Da
cool.
ist ja trotzdem Tapetenwechsel und eine andere
Voll.
Gegend. Aber das ist
Und
tatsächlich,
Trail gelaufen.
ja.
Alter, wieder so geil. Habe ich damals gepickt und
Ja.
würde ich auch nochmal wieder picken. Aber
Ja,
war
richtig
richtig
geil,
geil.
ja. Ja, aber auch das ist für eine Woche, finde ich das auch. Das war ja auch bei uns im Allgäu so. Das Gute ist, dass ich da schon mal war. Ich glaube, wir waren da 10 Tage, 2 Wochen letztes Mal sogar. Und das ist für mich die innere Ruhe, weil wenn ich in den Bergen bin, dann gucke ich ja, wo kann man mal hochfahren und welche Strecken sind noch schön und da könnte man lang fahren und hier ist, und da gibt es wirklich geile Strecken, die man radfahrtechnisch erkunden kann. Die kannte ich ja alle schon. Das heißt, mal 2 Tage nicht Rad zu fahren, war mir auch scheißegal.
Ah,
Das heißt,
okay.
ich hatte dann auch so 2 Tage, da bin ich zwar morgens mal dann laufen gegangen und sonst war das Wetter auch so durchwachsen. Und da wäre, wenn ich dann das erste Mal irgendwo bin und es regnet 2 Tage, dann kriege ich richtig schlechte Laune, weil ich ja diese ganzen Sachen mit dem Fahrrad kennenlernen will. Also es ist bei mir so eine Kopfsache, die es viel entspannter macht, wenn man alles kennt.
Ja.
Und das bringt mir, und das ist für mich ganz wichtig, weil ich eben diese Abenteuerlust habe, die Sachen da kennenzulernen, egal ob Wandern, Radfahren, was auch immer. Wenn man es schon kennt, ja, dann ist man halt auch ruhiger und sagt sich, na gut, dann fahre ich heute halt kein Rad.
Das stimmt, ja.
Also es ist für mich, da bin ich ja so ein bisschen aufgeregt, wenn ich dann das alles sehen will und kann aber mit meinem Fahrrad nicht los. Gerade wenn
Ja.
ich dann so eine neue Kiste, aber die bin ich ja dann auch gefahren, dann kommt das noch dazu, aber dann war es halt entspannt. Bin ich auch Strecken, die ich schon kannte. Ich habe dann einfach letztes Jahr bei Strava mir die GPX so runtergeladen, weil bei Komoot hatte ich irgendwie alles schon wieder gelöscht. Weil wie gesagt, mit Eve das zweite Mal irgendwo hinzufahren, wo man schon mal war, ist eigentlich selten vorgekommen. Deswegen behalte ich die Strecken auch nicht. Aber war geil. Also das bringt dann noch mal ein bisschen mehr Ruhe rein. Und das, was ich halt auch immer geil finde im Urlaub, das ist halt auch, dass man viel draußen ist. Ne? Dann sitzt du mal am Strand, dann bin ich mal ins Wasser gegangen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich gehe dann am Weißen See, machen wir halt immer Urlaub. Oder sind wir jetzt das zweite Mal hingefahren ins gleiche Hotel, weil das irgendwie eine ganz gute Infrastruktur und hat halt gerenzt halt einfach aus der Tür vom Hotel raus und bist am See. Das ist halt irgendwie cool. Sitzt du da mal 2 Stunden, dann kannst du aber auch wieder abhauen, ne? Mhm. Und musst nicht im Auto irgendwo hinfahren, dann bleibst du den ganzen Tag da sitzen irgendwie. Und dann gehe ich halt ins Wasser und wenn ich dann so einen See vor der Tür habe, schwimme ich auch.
Na klar.
Alter, wie geil. Wie zwar wie so ein Würstchen im Gegensatz zu früher, ne, wo ich denke, Alter, wie kann man so langsam schwimmen? Also ich war ja nie ein richtig schneller Schwimmer, ne? Aber das, ich dachte immer, die Uhr misst falsch. Aber war nicht. jedenfalls nicht schnell und auch, aber jeden Tag fast. Und dann habe ich mal geguckt, wann ich das letzte Mal schwimmen war. Ja, letztes Jahr im Weißen See.
Ach krass, ja, okay.
Ja, weil ich halt sonst irgendwie nicht mehr Bock habe, schwimmen. Also ein Schwimmbad habe ich keinen Bock gehabt, hinzufahren. Ja, ne? Aber wie geil das wäre, wenn ich so einen See vor der Tür hätte. Mm. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob ich einfach zum Mittellandkanal runterfahren muss, da ins Wasser springen muss. Aber du musst auch wieder hinfahren mit dem Fahrrad und so.
Wie, aber zum Schwimmen oder was im Mittellandkanal?
Na, baden kann man da, das aber weiß
das
ich.
Das ist nicht geil, dann. Da sind ja auch super viele Schiffe, die dann vorbeifahren und so.
Ja, ja. Das ist, da hätte ich auch ein bisschen Schiss.
Ich glaube, zum Schwimmen ist nicht geil.
Nee, zum Baden ja.
Aber, boah, ja, weiß ich auch nicht hier in Hannover.
Ja, zum Baden machen da Leute das da reinspringen.
Ob ja, man aber da wirklich eher eine dann Bahn hier zieht, weiß ich nicht. An der Schleuse und sowas hier.
Das ja, ja, genau.
Leute, ja. Ja, ja. Aber da steht das Wasser auch, ne?
Aber es ist auch nicht convenient. Weil eigentlich nach einer Woche hat es mir dann auch schon wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bisschen schneller bin ich dann sogar geworden. Ich glaube, das verlierst einfach das Gefühl im Wasser.
Ja, ja.
Das ist ganz komisch. Nee, deswegen bei mir auch. Same procedure than every year.
Krass, ne? Voll, also ist ja was sehr Deutsches. Deutsche und alte Leute, das ist so das Klischee. Ne?
Ja, alte Leute würde ja bei mir passen, bei dir noch nicht so richtig.
Ja, ja, deswegen hat sich das auch ein bisschen komisch angefühlt, so. Aber das, also, es versteht man ja auch, warum das so ist.
Ja, ja.
Also, ja. Ja. Ist ja auch cool, wenn Leute irgendwie was gefunden haben, was denen immer Spaß macht, so. Ja. Finde ich gut.
Ja, und ihr müsst euch jetzt unser Urlaubsgelaber anhören, so haben wir wenigstens das jetzt mal ausgewählt. Wir haben nicht eine Sekunde vorher schon drüber gesprochen, das ist echt lustig. Aber Schweden, der gleiche Spot, seid ihr am einen Spot geblieben?
Ja, also wir haben schon ein paar andere Sachen gemacht, die wir sonst, also waren mal in der Stadt. So
ich
in
meine, einer, wo anderen, ihr jetzt übernachtet habt.
Ja, eigentlich schon, an diesem, auch an so einem See und das ist so,
ist einfach geil. Bist du auch jeden Tag geschwommen, ne? Bist du wenigstens einmal reingegangen?
Zum, komme ich später noch drauf, sagen wir so.
Ah, das ist übrigens auch geil, nach dem Sport da reinzuspringen, wenn du dann Sport gemacht hast. Davon mal ab.
Ja.
Ja, also Urlaub könnte man auch picken, mal Urlaub machen.
Urlaub ist auch nicht schlecht, ja.
Aber, muss
aber
auch,
wie war denn das Wetter bei euch? War dann auch durchwachsen, oder?
Ja, ein paar Sommertage und da im Allgäu ist halt auch immer so Gewitter abends und sowas. Oder auch mal morgens und so. Das knallt dann und dann ist es aber auch irgendwie nachmittags wieder trocken. Und war jetzt okay. Die Woche war angesagt komplett trocken und dann kommen halt trotzdem Gewitter irgendwann. Aber das ist, glaube ich, da immer so. Das ist aber auch okay, das stört da nicht. Weil es so warmes Wetter ist irgendwie. Also so, es bleibt warm, wenn es gewittert hat. Und es ist auch irgendwie ein Schauspiel, wenn du da aus dem See, mit dem Blick auf den See, auf dem Balkon sitzt und es knallt. Also das ist halt das Geile am Allgäu. Dadurch, dass da immer diese Gewitter sind, ist es halt trotzdem super grün da auch. Und die Steine, Schotterwege sind halt nicht schlammig, wenn du dann losfährst. Irgendwie nachmittags, morgens regnet es, nachmittags fährst du los, also dann kommst du nicht komplett verdreckt wieder.
Ja.
Also das Rad sieht immer noch so aus.
Ja, so
aus,
staubig, ne? Mäßig eher. Ne?
Genau.
Ja. Hast du irgendwo einen geilen Kaffee getrunken oder hast du selber Kaffee gemacht oder irgendwas?
Ja, mitgenommen.
Ja.
Wie heißt er hier? Weltkind, ne?
Ja.
Genau. Weltkind habe ich mir 2 Bohnen rausgeholt. Ja. Also Weltkind hier in Hannover auch schön. Eine,
ja,
etwa
kleiner Röster-Kaffee.
Genau. Und habe dann meinen Kaffee jeden Morgen da aufgebrüht. Okay. Das feiere ich auch im Urlaub. Das mache ich jetzt zu Hause, habe ich ja Espressomaschine mehr. Hier im Büro.
Und dann Filter, ne?
Genau, hier im Büro trinken wir auch viel Filterkaffee, ja. Aber im Urlaub feiere ich das auch morgens. Da hat man so die Ruhe auch weg.
Ja, voll.
Morgens einen Filterkaffee machen, finde ich voll geil.
Liebe ich auch, so campingmäßig, so die Kommandante rühren und so.
Und dadurch, dass wir ja auch mit dem Auto dahin, ich habe auch wirklich alles mit, ne? Mit Waage und Wasserkocher, mit Schwanenhals, nehme ich alles mit.
Würde ich auch machen.
Ja. Volles Programm.
Ja,
dann gehen wir mal kurz Neuheiten durch. Was mir aufgefallen ist, was ich ganz spannend fand, weil ich ja jetzt hier auch Carbonspeichen an den FFEDs fahre.
Ja.
Es gibt eine neue Tune-Narbe. Und ich habe es nicht verstanden, aber du vielleicht.
Die Nano CL oder sowas heißt die, ne?
Genau, die ist jetzt tatsächlich gestern aufgepoppt und Tune ist ja jetzt mittlerweile hier auch in ein, zwei Rädern drin. Mhm. Haben wir ein Video schon gemacht? Nee, ne?
Habe ich in meinem Mock-Video mit verwurstet, weil ich es gut fand, ja.
Genau, und Tune ist ja jetzt, hat sich ja so ein bisschen neu aufgestellt und macht wieder geile Narben, geile Produkte, geile Laufräder.
Mhm.
Die waren ja so eine Zeit lang so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden gefühlt. Und jetzt sind sie wieder da und wir haben es auch, glaube ich, in ein, zwei Kundenrädern jetzt hier schon mit eingebaut. Auf der Webseite weiß ich gar nicht, ob wir es da abbilden.
Doch, mittlerweile glaube ich schon. Also zwei Laufradsätze. Einmal auch den Nano Gravel und den Yocto haben wir, glaube ich, auch. Weil wir die gut finden. Aber wir können auch alles von Tune besorgen, wenn wer Bock hat.
Jetzt gibt's Nano CS.
CS,
Road,
genau.
Ja. Laufräder, also das ist wohl eine Road-Narbe. Und ich fand es ganz spannend, als ich es gelesen habe, habe es aber nicht verstanden, dass sie ja irgendwas so gemacht haben, dass diese Carbonspeichen sich, je nachdem wie hoch und tief die Felge ist, immer perfekt sitzen.
Ja, genau. Also du hast halt bei einer Stahlspeiche, und so kennt man das ja auch noch von diesen J-Band-Speichen, ne, die so einen Knick haben sozusagen, da ist es nicht so ganz wichtig. Die können sich sozusagen anschmiegen. Und bei so einer Carbon-Speiche.
So wie so ein Widerhaken, ne? Und
genau,
da ist wie so ein Nagelkopf, der sich dann reinfräst und dann hat man so ein bisschen Spiel wahrscheinlich, mit der man arbeiten kann, ne?
Und bei Carbon ist es halt so, die Speiche muss halt super gerade laufen. Also von oben bis unten. Keine irgendwie Verdrehung oben oder unten. Und das macht es natürlich schwierig, weil deine Narbe immer genau zu der Felge mit genau der Kreuzung und Speichart und so passen muss, damit das halt perfekt gerade läuft, ne? Also du hast sozusagen die Narbe, hast die Felge und dann, also es muss halt genau gerade sein. Es ist nicht nur die Speichenlänge, die halt perfekt dazu passen muss, sondern auch die Narbe muss halt perfekt ausgerichtet sein auf die Felge.
Warum? Weil Carbon zu empfindlich ist.
Ja,
gegenüber
genau.
Stahl.
Und ja, das kannst du nicht so über, da darf nicht so eine Torsion auch drauf sein sowas. Ne? Das ist, das wird zur Schwachstelle.
Das heißt, es ist very complicated mit Carbon-Speichen?
Eigentlich schon, ja. Also je nachdem, wie man es dann halt macht. Ne? Es gibt auch solche und solche Speichen, aber genau, bei Tune ist es jetzt so, die haben sozusagen mit so einem ausgefrästen Kopf in der Narbe das so geschafft, dass die Speiche so ein bisschen variabel ist in dem Winkel, wie sie auf die Felge trifft. Und das bedeutet, dass man damit auch eventuell mehrere Felgenhöhen oder irgendwie, ja, auch die Speichen sind halt manchmal nicht ganz gerade in der Felge, sondern haben so ein leichtes Offset. Das kann man damit dann leicht ausgleichen. Das ist aber jetzt nicht so, dass man diese Narbe für alles nehmen kann. Also da gibt's immer noch so, also es ist eine Toleranz, aber du kannst nicht dann auf einmal eine ganz andere Felge nehmen oder sowas. Also es muss schon so mehr oder weniger zueinander passen und es passt auch nicht jede Speiche da rein. Ich glaube, die eigenen Speichen von Tune und es gibt auch eine Sapim-Speiche, die, glaube ich, noch reinpasst.
Ist ganz witzig. Ja. Muss ich mir das wie so einen Kugelkopf vorstellen wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Voll.
Wie beim Fotografieren, wo du sagst, du kannst die, also Kugelkopf nur, dass du die Kugel oben hast und die Speiche dann unten sozusagen durchgeht, ne?
Ja.
Das ist ganz spannend. Und wie hat das jetzt FFED gelöst, wo wir das hier hinter uns stehen haben?
Ja, hier, also jede Narbe ist ja komplett unterschiedlich, ne? Manche machen so, manche so. Und bei im Vorderrad bei FFWD ist es zum Beispiel so, da hast du auf der rechten Seite ist das Radial. Das heißt, ja, relativ einfach, ne? Die geht einfach nur gerade runter, ohne irgendeine Kreuzung.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist das dann eben so gedreht. Aber da ist natürlich auch vorgegeben, natürlich auf jeden Fall, wie viel, was für eine Kreuzung, dass es hier eins zweifach gekreuzt ist sozusagen.
Was heißt zweifach?
Dass die Speiche vom Punkt in der Narbe sozusagen kreuzen sich ja zwei. Es gibt ja folgende und Speichen sozusagen, die einen laufen, wenn man es jetzt vereinfacht darstellt.
Wie kann man das überhaupt in Worte fassen, ohne dass man es sieht, Alter?
Bin ich jetzt nicht ganz vorbereitet, dir das so zu erklären, aber ja, es gibt manche, die sozusagen, wenn du drauf guckst, nach rechts und manche nach links laufen, ne? Und die kreuzen sich ja natürlich.
Genau.
Und eine Speiche kreuzt immer zweimal die andere. Es gibt dann auch, also.
Aber die kreuzen ja sogar unterschiedliche, ne? Nicht die gleiche zweimal. Die geht ja auch nicht.
Geht nicht.
Ja. Genau.
Das ist nicht möglich leider, weil die Speiche ja gerade ist.
Und dass die jetzt auf der von mir aus gesehen linken Seite, da wo die Bremsscheibe ist, sich die gegenseitig kreuzen, liegt daran, dass die Bremsscheibe auf der linken Seite ist?
Genau, also es ist eine höhere Stabilität, wenn du sie kreuzen lässt.
Genau, okay.
Es ist aber auch natürlich mehr Weg, den die Speiche zurücklegt. Das heißt, die Speiche ist länger als die Radiale jetzt. Aber du hast halt auf der linken Seite du hast hier keine Antriebskräfte, sonst wäre das hier vielleicht auch anders, aber das machen auch manche so, manche so. Aber die Bremskraft ist das, was, wo die Speichen sozusagen am meisten abkönnen
müssen. Wie krass, auf der hinteren Seite ist genau umgekehrt. Das heißt, die einzelnen nicht gekreuzten Speichen sind auf der Bremsseite. Mhm.
Weil die Antriebskraft halt auch größer ist als die Bremskraft.
Weil hinten nicht so viel Kraft draufkommt wie vorne.
Auch das, also ich meine, das weiß ja auch jeder, eine Vorderradbremse, die bremst halt viel doller als eine Hinterradbremse, weil das vor der ganzen Masse ist, ne?
Und nicht
hinten sofort blockiert. Also das ist eine dolle Kraft. Also wenn du jetzt komplett blockierst und so einen Stoppie machst, dass das Hinterrad hochgeht, das ist natürlich extrem viel Kraft. Genauso ist es extrem viel Kraft, wenn du durch die Übersetzung auch noch aufstehst und im Wiegetritt da ordentlich am Lenker noch reißt und da ist eine enorme Kraft hinten auch auf den Speichen dann, ne?
Eigentlich bei der Kraft, die ich habe, müssten sie doppelt so viel Speichen benutzen. Aber das ist ja krass, dass ich, also ich bin ja jetzt, ich habe das Laufrad reingenommen und habe gedacht, ach, machst du mal so von dem FFWD Fast Forward Raw Pace so ein bisschen Fahrbericht und sonst wie, guckst, wie sich fährt. Und meinst du, ich habe da mal hingeguckt, dass rechts einzelne Speichen sind und links gekreuzt und dass überhaupt jemals bei irgendeiner Laufradsätze das überhaupt geschnallt, dass rechts andere Speichen sind als links?
Ja, witzig. Aber es ist nichts Ungewöhnliches.
Ist das denn bei den meisten so, dass eine Seite radial und die andere nicht ist?
Ja, bei so Performance-Orientierten ist das schon eine gängige Sache. Da gibt's aber auch urkomische Sachen wenn du das erkennst du sofort auf den ersten Blick auch. Es gibt so ganz viel Camper-Systemlaufräder auch, die so ganz abgefahrene Kreuzungen haben und sowas.
Das heißt, rechts sind auch weniger Speichen als links, oder?
Nee, das nicht.
Wie kann das sein, wenn ich jetzt hier zähle? Wir haben jetzt, wenn ich die Radialen zähle.
Ach so, doch, hast du in dem Fall sogar schon. Ja, genau.
Ja, doppelt so viele, weil immer jedes, ich habe immer eine nach rechts und zwei nach links, eine rechts,
genau,
zwei
genau.
nach links hier gerade
genau,
eben
genau.
gesehen.
Ja, da gibt es übrigens auch Unterschiede, wie das so gespeichert ist und so.
Ja.
Aber also das kann so sein, das kann aber auch gleich sein.
Alter, weißt du, was ich jetzt mache?
Hm?
Wenn ich nach Hause komme,
ja.
gucke ich mir mal ganz genau, wie was bei dem Pro Envy es ist und bei dem Gravel Envy ist, weil, Alter, da habe ich ja noch nie drauf. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch das aus dem Kopf jetzt wusste, wie das bei seinem Laufrad ist. Weiß doch keiner. Oder bin ich wie bei den Cleats, bin ich der einzige Bescheuerte, der nicht weiß, dass ich links nur eine Speiche habe und rechts gekreuzt und mir das nie angeguckt habe?
Weiß ich nicht. Bei dir kommt natürlich hinzu, dass du auch extrem viele Laufradsätze hast und auch gefahren bist und immer mal durchgewechselt hast und so, ne? Und da achtet man dann, glaube ich, auch weniger vielleicht drauf. Weiß ich nicht.
Wahnsinn.
Ja.
Alter, das ist so ein echter Ingo Quendler Moment, der jetzt hier staunend sitzt und sich fragt, warum er 25 Jahre noch nicht geguckt. Also ich gucke mir das ja an, aber ich habe es mir noch nie so genau angeguckt und habe noch nie geschnallt. Wahrscheinlich du, weil du es mal eingespeichern musstest und so weiter. Dann macht man sich ja schon Gedanken. Aber wir waren ja auch bei DT Swiss, mir angeguckt, wie Laufräder gebaut werden. Aber meinst du, ich habe darauf geachtet, ob das eine gekreuzt ist und das andere nicht? Ich habe dem zugeguckt, wie er so die Speichen durchgezogen hat, aber ich habe nicht drauf geachtet, wie es damals war.
Aber das ist auch, da hat man, glaube ich, dann, wenn man da das erste Mal drauf guckt und du siehst, wie jemand einspeicht, dann ist das ja auch nicht eine Sache, wo du sofort Durchblick hast, sondern das ist so, wie einer strickt und du hast keine Ahnung, was da passiert. So.
Ja, also genau, alles andere ist interessanter, ob er das, wie er das jetzt festschraubt und mit seinem Werkzeug, was er in der Hand hat und so weiter.
Und das Ergebnis, du siehst ja, wie das aussieht, das sieht ja jetzt nicht falsch aus. Wie gesagt, bei manchen Laufrädern sieht so in Anführungszeichen falsch aus, weil es so eine besondere Speichung oder so breite Messerspeichen dann sind oder irgendwie sowas. Dann sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Aber das ist ja, da hat sich das Auge dran gewöhnt, so an sowas. Ne?
Wahnsinn, Alter.
Ja.
Weil, die werde ich jetzt bei jedem Laufradsatz, ich krieg die in die Hand, ich guck die an, fühle, wie schwer die sind, guck, ob die Narbe schön aussieht, mach den Freilauf, wie er sich anhört, guck in die Felgenhorn, sonst wie. Das habe ich mir im Leben noch nie angeguckt, wie die Speichen angeordnet sind.
Naja.
Krass.
Ja.
Alter. Das ist ja Wahnsinn. Da komme ich gar, können wir die Sendung jetzt schon abschließen. Da komme ich den ganzen Tag nicht drüber weg. egal. Machen wir weiter. Gehen wir rüber zur Tour. Haben wir jetzt alles über die Narbe erzählt, ja, ne? Und über Carbonspeichen. Was ist der Vorteil von Carbonspeichen?
Also leicht steif und kann aber trotzdem hier und da Stöße wohl ganz gut absorbieren. Das ist das, was das Papier sagt und die.
Genau, das ist so auch mein Gefühl. Ich habe ja das FFED Raw, wir können ja diesen Laufradsatz jetzt auch schon mal abschließen, dann quatsche ich da nicht nachher nämlich nicht nochmal drüber. Mhm. Die Fast Forward Raw, die gibt's ja auch als Roadlaufradsatz. Die bin ich auch schon gefahren, habe ich hier auch schon drüber gesprochen und die fand ich damals auch schon sehr, sehr geil. Sehr schneller Laufradsatz.
Auch top of the line, so von Fast Forward.
Genau, und trotzdem preis-leistungsmäßig dafür, dass du Carbonspeichen hast, nicht jenseits von Gut und Böse. Ja. Also Fast Forward ist nach wie vor unser Go-To-Laufradsatz, egal ob mit Carbon oder nicht Carbonspeichen, finde ich immer noch eins der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse.
Hammermäßig.
Ja. Ja, also du kriegst richtig ein tolles Laufrad ohne Probleme, was sich geil fährt.
Es ist auch Keramiklager und sowas drin dann. Ne?
Du spürst, dass das ein High-End-Laufradsatz ist und die Preise sind aber definitiv immer unter den anderen High-End-Marken, die du hast. Aber der kratzt an sowas wie Envy zum anderen Preispunkt. Mhm. Und mehr geht natürlich immer, aber das ist so, wo ich sage, okay, für das Geld und deswegen ist er auch so beliebt, kriegst du eigentlich eine Klasse, die sonst 500, 600, 700 Euro mehr kostet bei anderen Herstellern oft. Und der Raw, damals als Road und auch hier beim Gravel, ist natürlich jetzt ein bisschen so, dass ich sowieso viel, viel Damping habe, weil ich einen Titanrahmen gefahren bin. Aber damals beim Rennradlaufradsatz, auch in meinem alten Fahrrad noch, wo ich das drin gefahren bin, das merkt man schon, dass der diese Mini-Vibrationen weniger werden, so gefühlt. Also der hat dadurch natürlich auch mehr Boden, hat immer einen guten Bodenkontakt, fängt nicht an, unruhig zu werden, hat aber trotzdem so dieses Mini-Damping, was du vielleicht auch gesagt hast, dass da so ein bisschen, ja, das, was ich ja bei P-Rope auch habe, bei einer Textilspeiche, aber nicht so extrem. Ne? Textilspeiche ist schon sehr Damping. Das muss man auch wollen. Das ist dann vielleicht auf im Wiegetritt wieder ein bisschen doof, dass er im Wiegetritt nicht so steif ist. Das hast du hier nicht, weil Carbon ganz, einfach extrem steif im Wiegetritt ist. Also es hat richtig Spaß gemacht, den hochzuballern. Und trotzdem merkst du, auch im Vergleich zu so einem Lightweight-Laufradsatz, der auch, der ja sehr, sehr steif ist, seitensteif, der ist aber auch steifer in Fahrtrichtung, also sozusagen nimmt weniger Vibrationen weg als jetzt sowas hier zum Beispiel. Ne, die Lightweights haben halt eine sehr breite Speiche, was ja gar keine Speiche ist, das ist ja alles fest laminiert bei Lightweights. Die haben ja gar keine Speichen in dem Sinne. Also keine, genau, die irgendwo reingesetzt werden.
Sagen wir trotzdem, ist eine Speiche, aber ja, die ist viel breiter, steifer. Ja.
Und das ist halt wieder ein anderes Fahrgefühl. Und das sind natürlich auch immer Präferenzen, die man haben will. Aber du gewinnst mit der Carbon-Speiche, finde ich, ein bisschen mehr Agilität antreten durch das leichtere Laufrad insgesamt natürlich. Also du hast ein gutes Gefühl beim Antritt. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen schönes Komfortgefühl auch, wenn du dann über so steinige Sachen fährst, jetzt gerade beim Gravel. Also definitiv schön abgestimmt, ne, das muss ich sagen.
Ja.
Um das nochmal abzuschließen. Und Carbonspeiche, wie gesagt, das
haben viele, glaube ich, noch Angst heutzutage. Und muss man jetzt sagen, also wir haben viele, viele Laufradsätze mit Carbonspeichen hier verkauft, aber auch in der Werkstatt von anderen Herstellern und sowas. Und ich habe einmal eine kaputt gesehen und das war, glaube ich, eher ein Produktionsfehler.
Mhm.
Also wie die am meisten kaputt gehen, ist, wenn die jemand versucht zu zentrieren und weiß nicht, wie man die zentriert.
Mhm.
Weil hier ist halt dieser Nippel in der Felge drin, ne? Und das ist, also wenn jetzt ein Mechaniker, der sich überhaupt nicht auskennt mit Carbonspeichen, sowas in die Hand kriegt, dann setzt er hier einen Gegenhalter an die Speiche und dreht hier am Nippel und dann geht die Speiche kaputt.
Weil, ach so, da wo das, du, ja.
Da
ja.
sind die verklebt. Ne? Du hältst den Nippel fest und musst von innen sozusagen, weil der ist zweigeteilt sozusagen, ne? Von innen in der Felge musst du dann.
Ja, du willst anziehen. Halt kein Werkzeug auf eine Carbonfaser legen und dann einen Drehring drauf haben.
Ja,
ne?
ja.
Das ist halt Carbonfaser, die geht nicht kaputt, es sei denn, du machst richtig Mist.
Ja. Also ich meine, so, also ich habe schon echt viele kaputte Aluspeichen und so gesehen und sowas, ne? Und so, es kann natürlich auch, wenn du irgendwo reinfährst oder sowas, dann kann auch mal eine Speiche reißen, ne? So ist es nicht, aber das wird halt bei allem passieren.
Ja, oder ein Schlag auf die Seite ist natürlich bei Carbon immer Mist.
Ja,
das,
genau.
Aber das hast du, das kann aber ja auch bei jedem Unfall passieren.
Eine Stahlspeiche, bei der ist es halt so, die kann dann irgendwie halt ein bisschen verbiegen und hält dann vielleicht trotzdem noch. Ja. Aber ist jetzt, also ich würde sagen, da muss man keine Angst vor haben. Da sind die Leute, die noch Angst vor Tubeless haben heutzutage, das könnte ich mehr verstehen.
Ja, Carbonspeichen. Unterschiedliche Ansätze, ne, Tune mit der neuen Narbe jetzt dabei, die werden wir sicherlich demnächst auch mal hier in die Hand bekommen.
Mhm.
Bin ich schon sehr gespannt drauf. Oder vielleicht auch einen ganzen Laufradsatz.
Ja.
Aber eigentlich die einzelne Narbe mal zu zeigen, ist bestimmt auch spannend mit den Speichen. Ja.
Hier bei dem Fast Forward Raw Pace, da jetzt nochmal, um das abzuschließen, ne? Weil du hattest gesagt, es gibt die Raw als Rennrad-Laufradsatz und es gab die Drift Pace und Control, zwei verschiedene, ne? Das war der Gravel-Laufradsatz. Und jetzt haben wir sozusagen die Kombination aus beiden. Ne? Mhm. Also wir haben den Drift Pace und den Drift Control, gibt's auch beide, mit diesem Raw. Also die heißen jetzt Raw Pace und Raw Control. Und so kriegt man die dann eben dann auch, also Felge ist die gleiche wie beim Drift. Und Speichen, Carbon und Narbe ist auch die mit Ceramic Speed. Narben und so weiter.
Die Narbe ist die gleiche wie vom Roadlaufersatz, weiß man das?
Das weiß ich nicht.
Okay. Yeah. Naja, müssen wir nochmal nachlesen. Definitiv geiler Laufersatz.
Ja.
Also, mega.
Ja.
Gut, gehen wir runter kurz zum Thema Tour de France, würde ich sagen.
Okay.
Die hast du aber geguckt. Wenn du WM schon nicht guckst, Tour de France, hast du ein bisschen verfolgt.
Ja. Also Zusammenfassung habe ich alle gesehen, ab und zu auch mal so reingeschaltet. Letzte Etappe habe ich auch sogar ganz geguckt, weil es auch mal so spät war. Das war auch mal schön.
Stimmt, das war ja 17.30 Uhr ging das erst los.
Ja.
Da hat man ja auch mal wieder Zeit zu gucken. Ansonsten.
Und dann sind es nur 80 Kilometer oder irgendwie
ja,
so.
Ja, die 70, wurde irgendwie 80. verkürzt auch noch.
Ja, das war ja easy zu gucken.
Ja.
Ja, wie fandst du es?
Also
insgesamt so. Was zu den Vorjahren? Was ist dein Gefühl?
Ja, ich hatte viel um die Ohren und konnte es dann viel Real Life nur gucken. Bisschen im Urlaub hatte ich auch. Also ich bin so medial hatte ich nicht so die Zeit, 2 Stunden mir Etappen anzugucken.
Ja.
Was ich sonst vielleicht manchmal so hatte, wenn ich so Ruhe hatte, wenn ich viel Urlaub hatte und sonst wie diesmal mit dieser einen Woche war halt alles irgendwie ein bisschen eng. Und hab's aber verfolgt und fand dann, obwohl es, also die Gesamtwertung finde ich ja gar nicht mehr spannend. Mhm. Ja, ich finde es immer noch spannend, wenn dann so, also früher waren es die Bergetappen, die mich gehypt haben.
Ja.
Und heute finde ich eigentlich, dass die anderen Etappen teilweise fast spannender.
Zum Sprinten und Ausreißen meinst du? Oder?
Ja, Ausreißen, Sprinten, Champs-Élysées war natürlich geil. Und so ein Carapaz, der dann so Bergetappen, also diese Bergetappen haben mir mehr Spaß gemacht, Hammer, als, ne? Die, wo ich dann wusste, na gut, Pogi, also weil Gesamtwertung gegessen war. Also früher war es so, ich habe das geguckt und immer war dieser Gesamtwertungskampf irgendwie spannend. Auch noch zu Zeiten Pogi gegen Vingegaard, wo Vingegaard noch eine Chance hatte, auch wenn er verloren hat, aber wo er wenigstens einen Tag mal dran geblieben ist und so. Das auch letztes Jahr, glaube ich, war das ja so eine Etappe, wo er mal dran geblieben ist und so. Das fand ich ja noch spannend und das war jetzt, Pogi ist sowas von anderer Stern, dass das, weiß ich nicht, das juckt mich dann gar nicht mehr. Das ist schon krass, weil wenn man sich das anguckt, wie Pogacar, wie der einfach eine komplett eigene Liga darstellt, egal, im gesamten Radsport, auch was die Frühlingsklassiker angeht, der kann ja alles.
Ja.
Außer jetzt vielleicht eine Sprintetappe gewinnen. Das ist schon so, wo du sagst, okay, das ist ja schon, das gab's so auch noch nicht. Dagegen ist ja Lance Armstrong nichts gewesen, der alles gewonnen hat. Der hat halt nur die Tour de France gewonnen. Pogi gewinnt halt auch noch die ganzen anderen Rennen. Ne? Das ist schon, und
Vuelta hat er noch nicht, ne? Wie steht
die? Nee, aber die braucht er auch. Also wenn er will, fährt er dahin und gewinnt die. Ne? Also das ist halt das. Ne?
Gefühl,
ist halt nur die Frage, ob er, wie er es plant. Und wahrscheinlich ist ihm da die Weltmeisterschaft wichtiger. Ne? Und so 90 Kilometer bei einer Weltmeisterschaft alleine wegzufahren und solche Sachen, das gab es halt früher alles nicht. Und das ist halt, und dann, was ich ganz, ganz krass fand, war ja die Bergankunft vorletzt, also die Alpe d'Huez-Etappe, die er gewonnen hat. Und das ist tatsächlich so sinnbildlich für meine Tour de France, habe ich mit einem halben Auge hingeguckt. Weil ich wusste, der fährt irgendwann weg und holt die anderen ein und gewinnt. Ne? Und war halt für mich nicht mehr das Erlebnis, eine Alpe d'Huez-Etappe zu gucken, wie sie mal war.
Ja.
Und dann am nächsten Tag fährt er einfach, also fährt einfach vorne als Helfer rum. Und das ist halt krass. Der fährt dann für seinen Teamkollegen Del Toro rum. Wird auch angekündigt, neben am Morgen sichern wir den dritten Platz ab und er macht das Tempo für ihn am nächsten Tag. Und dann macht er, und das habe ich tatsächlich nebenbei laufen lassen, deswegen weiß ich das, und dann macht der halt stundenlang Tempo vorne, so wie das halt sonst ein Ayuso für ihn gemacht hat oder auch
Bullet,
der dann, und dann fahren die eine Stunde vorne und dann platzen die weg und fahren halt eine halbe Stunde später ins Ziel, weil sie einfach komplett leer gefahren sind. Und Pogi macht das so nebenbei. Fährt halt den ganzen Tag vorne, juckt den gar nicht. Das ist krass. Das sind doch 10-15% mehr, die der im Tank hat als alle anderen.
Ja, ich find's auch krass. Und man kann's auch gar nicht abschätzen. Manchmal hat man so die Vermutung, oh ja, jetzt zeigt er sich doch mal so, dass er nicht durchhalten kann, aber viel denkt man dann auch, das könnte auch Taktik sein, so wie du auch sagst, ja, ich fahre dann einfach wir sichern den dritten Platz, ich fahre einfach da. Und gefühlt ist es für ihn gar nichts, ne? Er fährt noch so, klopft ihm auf die Schulter, so, es fehlt, dass er Wheelie hochfährt.
Einfach ja, genau. Ne?
Und deswegen, auch in den Interviews, kommt nicht so richtig rüber. Er sagt dann immer so, ja, wow, wir haben Glück, das ist so und so anstrengend und so, aber man sieht eigentlich nicht, dass es anstrengend ist.
Nee, der kann da, also das ist wirklich, und das war letztes Jahr anders. Letztes Jahr wirkte er am Ende ja müde nach der Tour, das hat er auch dieses Jahr nicht mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, was da das Geheimrezept ist. Ich kann es nicht, also man kann, es fährt ja immer dieser Dopingverdacht mit, dass die irgendwas gefunden haben, was, aber das hätten andere auch gefunden. Also das kann ja nicht nur das eine Team finden. Also dieser Mensch, ich habe auch mal drüber nachgedacht, der hat ja diesen Trainer gehabt, der dieses Zone-2-Training so gehypt hat in den ersten Pogi-Jahren, ne, wo dann gesagt wurde, immer lang und Zone 2 und pipapo, vielleicht ist das aber auch genau das Rezept gewesen. Und dann kam ja der neue Trainer, der ihm dann auf einmal diese ganzen auch harten Einheiten mit reingebaut hat. Vielleicht ist das auch der Trick, dass man über Jahr, dass der zufällig dieses Rezept gefunden hat. Na, ich fahre mal 3 Jahre Zone 2, bin sowieso ein Ausnahmetalent. Dann kommt der nächste Trainer, der macht irgendwas anders, aber mit der Grundlage dieser langen Zone 2-Dingern, dass das on top dann ihn dann zu diesem Klassikerfahrer vielleicht auch gemacht hat. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Es ist einfach andere Liga, es ist ein bisschen langweilig, es ist auf der anderen Seite natürlich auch krass, das mitzuerleben zu dürfen. Und es ist halt auch krass zu sehen, dass andere Fahrer einfach auch sagen, ja, juckt uns gar nicht, was der macht. Wir fahren hier unser
Naja,
eigenes Rennen.
alle sprechen so, ja, Pogi ist Nummer 1, so, das ist
Ja.
klar, aber also darum
Wir sind
geht's
stolz,
nicht.
dass wir sind, ist irgendwie ganz geil, dass ich mal mitfahren durfte, ne,
Ja.
so wie Remco, der dann gesagt hat, ah, geil, ich bin mal mit dem ins Ziel gekommen, ist auch mal ganz schön. Danke, ne, dass ich wenigstens am Hinterrad mitfahren durfte. Ja, es ist schon crazy, dass da auch keiner sich mehr Hoffnung macht.
Ja.
Und es ist, er ist ja trotzdem Entertainer, weil man trotzdem so als Selbstradfahrender sich den anguckt und sich, und wenn man dann selber seine Runde fährt und mal ein bisschen mehr reintritt, hat man ja trotzdem seine Idole im Kopf und denkt sich, ach, trete ich mal versuche ich mal so ruhig zu sitzen wie Pogi auf dem Rad und trete mal ein bisschen rein, ne? Natürlich mit 350 Watt weniger als er, aber egal, ne? Also es ist ja trotzdem eine Inspiration, ihm beim Fahrradfahren zuzugucken, weil er einfach auch einen geilen Fahrstil hat, finde ich. Weiß ich nicht. Also es ist auch trotzdem irgendwie ja. Und er ist nicht so ein, im Gegensatz zu den Armstrong-Zeiten, womit man das vielleicht vergleichen könnte, jetzt mal das Doping ausgeklammert, ist er halt auch nicht so ein Arsch.
Nee, man kann ihm
Ja?
nicht das nicht böse nehmen, verübeln oder so. Das ist,
Ja.
kann man nicht,
Weil
leider.
Armstrong war halt einfach ein kompletter Arsch früher.
Ja.
Und Armstrong war ja auch immer eine eigene Liga bei der Tour de France, aber Poggi ist halt einfach noch mehr eigene Liga, ne? Wenn man damals schon gedacht hat, okay, der dominiert alles und spielt mit den anderen, das ist nichts dagegen gewesen.
Ja.
Das ist schon, und wie gesagt, Poggi nimmt man es irgendwie nicht übel, weil er dann trotzdem noch mal, er war auch mal kollegial. Es waren schöne Szenen mit Del Toro. Es waren auch, fand ich, immer ganz schöne Szenen, wenn dann mal Jonas und er sich gratuliert haben oder was auch immer. Also
Ja.
irgendwie, weiß ich nicht. Es ist ja trotzdem in Inspiration, dass man selber vielleicht auch mal ein bisschen trainiert. Irgendwie. Also ist ja trotzdem, wie gesagt, irgendwie macht das. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ne? Aber irgendwas scheint er richtig zu machen. Ausnahmetalent plus vielleicht auch noch mal diese Trainingshistorie bei Miss, also vielleicht einfach zufallsmäßig, dass sie es richtig aufgebaut haben.
Ja, ich sehe ehrlich gesagt auch bei keinem jetzt die Ambition so groß, da wirklich ranzukommen. Dafür müsste Pogacar einfach abbauen, ist mein
Ja.
Gefühl. Also auch diese so Hoffnungen, die es dann hier und da gibt. Und mit Vingegaard ist natürlich mega traurig, dass er gestürzt ist, genauso wie mit Lipo.
Ja, das hätte die Gesamtwertung oder zumindest die, und das war ja das Spannende, was dahinter passiert, ne? Sich zu
Ja.
gucken, ob Lipo nochmal reinfahren kann. Ich glaube, dieses Jahr hätte das nicht so geschafft aufs Podium
Lipo,
dafür.
meinst du?
Ja,
Ja, aber also
aber vielleicht im Hochgebirge dann doch, wer
ich
weiß.
glaube, letzte Etappe wäre auch seins gewesen. Also
Ja, vielleicht
in
wären sie
Paris.
auch nochmal auf einen Etappensieg gegangen mit ihm oder so. Dann Jonas war ja der Einzige, der war ja, glaube ich, wirklich so an Platz 2, der Einzige, der überhaupt noch dann immer zwischen den
Ja.
anderen und Pogi fahren durfte, konnte. Die haben eigentlich, Jonas hat eigentlich, Vingegaard hat eigentlich alles richtig gemacht, dass er schon beim Giro war und da dominieren konnte und so ein Rennen gewonnen hat, weil eigentlich braucht er zur Tour de France, um die Tour de France zu gewinnen, braucht er eigentlich nicht mehr hinzufahren. Ich glaube, das ist vorbei.
Es sagen so manche Leute und er selber hat das, glaube ich, auch in einem Interview, hatte ich irgendwo gelesen, schon gesagt, wenn er noch mal was reißen will, dann müsste er das Team wechseln.
Ja.
So hieß es. Wie siehst du das?
Jonas.
Ja.
Ja. Also, ich glaube, Also ich bin ja immer Jonas-Fan dahingehend, dass ich sage, Underdog ist ja geil, wenn der mal eine Etappe gewinnt.
Er ist auch, also der ist ja noch mal tausendmal lieber, würde ich sagen.
Ja, und die haben natürlich auch eine Meisterleistung in der ersten Etappe gemacht, dass er da Etappen, also dass sie da die Etappe und das gelbe Trikot geholt haben.
Ja.
Das war ja gar nicht voraussehbar. Das war wirklich, die erste Etappe hat mich auch gehypt, dafür, dass das Mannschaftszeit waren. Das war das erste Mal, dass man Mannschaftszeitfahren richtig Bock gebracht hat, fand ich. Und Jonas ist halt der, wo man sich wünscht, dass er mitfahren kann bei Pogi, aber der ist nicht so entertaining, was insgesamt diesen Radsport angeht, weil er natürlich die nur einmal, also er taucht halt nur bei den Grand Tours auf.
Ja.
Zwischendurch mal bei diesen anderen Tours, aber der taucht halt nicht bei Roubaix auf, der taucht nicht bei Milan Sanremo auf und dadurch ist er. Und ich weiß nicht, das ist halt so, dadurch identifiziert man sich vielleicht auch nicht so mit ihm oder kriegt ihn nicht so richtig mit. Dann ist er natürlich ruhiger Familienmensch und sonst wie und nicht so einer, der vielleicht auch noch so ein bisschen, UAE macht das ja auch ganz schön mit den YouTube-Videos, wo man auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt und sonst wie. Das gibt's zwar bei Wismar auch, aber von Jonas sieht man nicht so viel. Der ist da ja eher schüchtern und zurückhaltend, ne? Was auch cool ist, nichts gegen seine Persönlichkeit, aber der wird nicht so eine riesen Fanbase haben wie Pogi, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, und das wird spannend, der war ja auch schon mal kurz vorm Absprung, dass er keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, ich bin ausgelaugt und sonst wie. Wenn ich jetzt Jonas wäre oder ich versuche mich da in ihn rein zu versetzen, nächstes Jahr nochmal das Gleiche zu machen und zu sagen, ja, ich bereite mich für eine Grand Tour vor und versuche da alles zu geben, würde, weiß ich nicht, ob das vielleicht langweilig wird, wenn man da weiß, man hat eh keine Chance. Ich an seiner Stelle glaube auch, ich glaube, der braucht mal eine Abwechslung. Aber kann ich auch nicht einschätzen, weil ich kein Radsportler bin. Vielleicht ist es als so leichter Typ auch gar nicht geil, Roubaix zu fahren. Und die Klassiker hat man vielleicht eh keine Chance. Aber ich habe auch schon jetzt gehört von so Hintergrundberichten von Leuten, die so ein bisschen mit Radsport sich aussehen, die meinen auch, naja, da waren auch das ein oder andere Klassikerrennen oder Weltmeisterschaften, wenn er da fit gewesen wäre, hätte er da vorne mit reinhalten können, wenn es so bergige Sachen sind und solche Sachen. Weil ich glaube, auch Pogis Erfolgsrezept ist ein bisschen, dass er die Klassiker fährt und da auch eine durch diese Rennerfahrung auch nochmal so andere Skills kriegt, als wenn du nur Grand Tour fährst.
Mhm.
Weiß ich nicht. Aber das ist so, Jonas ist ja trotzdem Ausnahmetalent. Er ist halt einfach auch wirklich noch eine andere Liga in den Bergen als die anderen, die da jetzt noch gefahren sind. Mhm. Also ein Lipo oder so sehe ich auch nicht so schnell an dem vorbeifahren.
Mhm. Ja.
Da muss er auch schon einen richtigen schlechten Tag haben.
Ja, das Wismar ist halt echt nicht mehr so das starke Team, ne? Gerade wenn Wout van Aert nicht mehr da, also so richtig viel hat er dann da auch nicht gehabt, ne?
Ja, Wismar zerfällt so ein bisschen, ne? Also es ist halt.
Niermann ist dann auch
Niermann
weg.
Dann die Fahrer um Jonas rum war jetzt auch keiner dabei, der Sepp Kuss vielleicht in der Etappe, wenn er nicht gestürzt wäre. Ja. Aber die sind auch alle jetzt natürlich, die müssten sich jetzt auch auffrischen. Und so wie jemand wie Bora hat frische Fahrer die reingeholt. Da kommen jetzt wohl drei Nachwuchsfahrer auch hinten rein bei Bora, die sie im eigenen Team großgezogen haben. Also da kommen junge Leute hinterher. UAE kauft sich immer die besten Leute zusammen oder auch teilweise auch Nachwuchs, der sich entwickelt.
Ja. Was denkst du, wo Jonas, also kannst du dir vorstellen, wo er hingehen würde, wenn er nochmal ein anderes Team geht?
Ich sehe zum Beispiel Bora nicht. Für die ist er zu alt, in Anführungsstrichen. Die wollen, glaube ich, anders.
Ich glaube, die haben auch genug Geld ausgegeben, genau. Ehrlich gesagt.
Lidl Trek ist ja so ein bisschen aufsteigender Ast, aber da sehe ich eigentlich keinen Grand Tour-Fahrer.
Ja.
Weiß ich nicht. Hast du eine Idee?
Ich hätte jetzt spontan aus dem Bauch, haben wir zu Hause gesagt, Uno X vielleicht, weil es auch so Homebase wäre und er dann vielleicht mehr Family-Time auch hätte.
Ja.
Und es gibt auch schon ein paar Leute, die ihn da pushen könnten.
Hm.
Also ist jetzt kein Team, was man jetzt bei dieser Tour so groß gesehen hat.
Ja, ja.
Aber es gibt schon echt Abrahamsen zum Beispiel ist so der Wout van Aert da. Und Magnus Cort Nielsen hat auch ein Jahr übelst dominiert, ja, dass er alles ausgerissen ist und ja, so. Ne? Also, weiß ich nicht. Könnte ich ihn irgendwie schon sehen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das spruchreif überhaupt ist.
Nee, also man hat auch nur, gemunkelt, also ein paar Leute ahnen wohl, dass er keine Verträge hat, also dass er es machen könnte,
ja,
wohl. Jetzt nicht mit Uno X, ne, aber mit irgendwem. Also es geht darum, die Leute sagen, er bräuchte eigentlich ein stärkeres Team. Ja.
Ja, aber dann gewinnt man trotzdem nicht gegen Pogi, weil der braucht gar kein Team.
Ja.
Davon mal ab, ne?
Nee. Ja, weiß ich nicht.
Naja, der braucht schon seine Mitarbeitenden, aber der würde auch alleine klarkommen. Das merken ja bei der WM, ne? Das ist so.
Aber ganz ehrlich, das Team ist halt heftig, ne? Alleine ja, Polet, das ist so,
also
unbezahlbar.
Das Team fährt halt die anderen Leute müde.
Ja, ja.
Und er wird halt nicht müde, ne? Ja. Aber wenn der, aber Pogi wäre jetzt auch einer, wenn Wismar vorne Vollgas fährt und er die ganze Zeit hinten mit, dann überholt er die trotzdem. Das hat man ja auch gesehen.
Ja.
Deswegen. Aber das ist so eigentlich, wie gesagt, wir haben jetzt lange über den langweiligen Part gesprochen. Die Sachen, die ich am geilsten fand, sind mal diese Namen Mats Pettersen.
Heftig.
Dann
als Sprinter über die Berge und so, fand ich so krass.
Tim Meillier, ja. Melier, wie auch immer man ihn ausspricht, dessen Rad ich ja mal fahren durfte.
Ja,
das ist
ja,
Jäger.
Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht.
Alter, wenn der gewinnt, freue ich mich immer, ja, und sage, Alter, das Tim Meillier Jäger, das war hier in Hannover, sein Fahrrad, was er im Winter am Strand, womit er am Strand gewonnen hat, mit dem durfte ich fahren.
Ja,
echt. Aber geil, wirklich mit seinem OG-Rad. Mhm. Mats Petersen, Tim Merlier, Mathieu van der Poel natürlich.
Krass, in der letzten Etappe, ja.
Die letzte Etappe, der hat da zwei gewonnen, meine ich. Hat der nicht zwischendrin sogar auch eine gewonnen? Ich glaube, der hatte vorher schon eine gewonnen, meine ich. Die letzte natürlich, da können wir gleich nochmal separat drüber sprechen, die fand ich ja auch mega geil. Mhm.
Carapaz,
Alter,
hab ich
Alter, wenn der dann in Wiegetritt geht und doch mal alles rausholt,
so,
Alter.
So geil, ey, und dem habe ich so gegönnt. Ich bin aber auch IF-Fan,
ja,
so,
ja.
Und, oh, das war so geil.
Carapaz, den Jens Vogt früher liebevoll immer Carapatsch genannt hat. Das ist eigentlich lustig. Jens Vogt, der kriegt immer, und irgendwann muss es ihm einer gesagt haben. Der hat jetzt auch wieder, irgendeinen Namen hat er auch wieder komplett versemmelt. Ich weiß aber, er hat vergessen welchen, und irgendwann sagt es ihm einer. Aber das ist eigentlich auch bei Jens Vogt mega geil. Die im Ausland feiern ihn ja, wenn er Englisch moderiert. Weil er so geil Englisch kann.
Witzig.
Also der wird richtig gefeiert für seinen Slang sozusagen.
Mhm, wusste ich nicht.
Dann Schmidt heißt der, glaube ich. Der Schweizer, der die eine Etappe gewonnen hat. Das war auch mega geil, meine ich. Und nicht, dass wir wieder irgendwen vergessen. Und Mats Pettersen, einfach das grüne Trikot, Alter. Diese Bergetappen, wo er dann sich den Berg hochgequält hat, um die Sprintetappe zu gewinnen. Was für ein Held, ey.
Ja, das sieht man ja nicht.
Ja.
Das ist echt krass.
Und wenn ihr vielleicht sowieso gerade das Abo von Discovery Plus für die Tour de France geklickt hattet, dann habt ihr ja vielleicht noch 3 Tage Zeit, bis der Monat um ist und ihr es wieder gekündigt habt. Da gibt's eine Mats Pettersen-Doku. Angucken.
Okay.
Die ist richtig geil. Ich meine Discovery Plus, Mats Pettersen mal googeln, richtig geile Doku, da hat er auch mitstürzen und wie er versucht hat, wieder aufzustehen und Motorpacing, wie er trainiert und hinterm Motorrad hinterher und was das für ein Typ ist, das ist ein richtiger Arbeiter.
Mhm.
Er ist richtig passioniert und das ist halt schon geil und das brauchst du, glaube ich, auch im Radsport, um da erfolgreich zu sein, diese Passion. Das machst du, also wer Radsport für Geld macht, ist sowieso Quatsch. Das machst du, kannst du nur machen, den Sport kannst du nur machen, weil es geil ist. Eigentlich jeden Profisport. Kannst auch, glaube ich, nur erfolgreich sein. Deswegen, glaube ich, ist Pogi auch so erfolgreich, weil er einfach richtig Bock hat.
Ja, ja.
Der hat Bock, Radrennen zu fahren und der hat nicht irgendwie, überlegt sich nicht, ja, ich fahre da jetzt mal mit, weil ich
ein Business,
Startgeld
so
noch kriege.
Ja.
Ne? So, das ist schon echt geil.
Ja.
Also das waren so die Momente und was halt geil oder krass ist, und das ist ja auch eine andere Tour de France, die hat sich ja über die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr verändert. Etappen kürzer, dann mal dies, dann wann kommen die Sprintetappen, welche Art von Sprintetappen gibt es? Und früher war die Choreografie immer gleich und das ist schon ein Kunstwerk an sich. Ich glaube, diese Streckenführung und Streckenplanung, sich zu überlegen, Wir haben diese 21, 19 Etappen, glaube ich, sind es. 19. Ich weiß zwei Ruhetage, 21 ja, Tage sind drei Wochen.
Ja.
Wir haben 19 Etappen. Wie kriegen wir es hin, dass viele verschiedene Dinge passieren über die 19 Tage, dass es nicht langweilig wird? Ja, und das war früher war es so, es gab Sprintetappen, dann gab es noch die Vogesen, wo ab und zu mal einer ausgerissen ist, und dann gab es Bergetappen. Das heißt, es gab so drei Arten von Radrennen, die stattgefunden haben. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt 5, 6, 7 halb verschiedene Arten von Radrennen, die da stattfinden. Du hast halt die Bergankünfte für das GC, die gar nicht mal mehr so viel sind. Du hast natürlich das Zeitfahren, wo du hast aber auch diese Ausreißer-Etappen, und dann hast du aber on top noch viele verschiedene Klassiker mit eingebaut, die man so aus dem Frühjahr kennt, wo Rennengeschehen einfach komplett anders stattfindet, wo dann auch über Ausreißen nachgedacht wird, wo die Sprinter arbeiten müssen, damit sie dann doch ihre Sprintetappe kriegen. Also du kriegst dir auch nicht mehr geschenkt, dass das hier 200 Kilometer geradeaus und am Ende wird gesprintet. Nee, das ist immer irgendwie schon so tricky, dass man ein bisschen arbeiten muss. Wenig langweilige Etappen. Es waren so zwei, drei Sachen, wo man vielleicht als Moderator da saß und nicht viel zu erzählen hatte, aber der Rest war immer was zu erzählen. Und auch diese Etappe, die letzte Etappe, die ist eigentlich sinnbildlich dafür, wie krass diese Planung ist, dieser Etappen. Weil die Paris-Etappe jetzt mit dem Sacré-Cœur, mit diesem Berganteil, der letztes Jahr ja Wout gegen Poggi gewonnen hat, da hatten ja die Sprinter von vornherein keine Chance. Ja, und jetzt haben sie halt einfach nach dem letzten Berg das Ganze verlängert auf 13 Kilometer ins Ziel, um es wieder offen zu halten. Kann sein, dass der Bergfahrer wegkommt oder die am Berg angreifen, dass die wegkommen. Kann aber auch sein, in 13 Kilometern, dass sie wieder eingeholt werden. Und gleichzeitig die Sprinter, die über den Berg kommen könnten, sind so dezimiert im Feld, dass die da zwei Ausreißer, die vorne wegfahren, vielleicht doch eine Chance haben. Und so war es ja diesmal.
Ja, das war mega. Wir hatten
Poggi, Van der Poel, die ausgerissen sind, ja. Und hinten so ein Feld von 10, 15 Mann, glaube ich, nur noch. Lass es 20 gewesen sein, die sich ja auch nicht leer fahren können, die da die Etappe gewinnen wollen, sondern die ja auch noch ein paar Helfer haben müssen, die dann versuchen, da an den schnellen Leuten dran zu bleiben. Und das war krass. Ich habe da gefiebert und gedacht, Van der Poel, Poggi, kriegen die es durch, kriegen die es nicht durch. Und das ist ja verkehrte Welt. Normalerweise hast du Ausreißer-Etappe vorne zwei Leute, die keine so großen Namen haben wie Van der Poel oder Pogacar. Und diesmal war es so, dass da einfach Van der Poel und Pogacar von dem Feld hinten gejagt wurden, was man noch nie gesehen hat, so fand ich. Habe ich noch nie gesehen. Und dann war eigentlich klar, okay, sie schaffen es nicht.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe auch noch nie gesehen, wenn Pogacar da vorne fährt, dass er so kurz vor der Ziellinie eingeholt wird von irgendwem. Also ich weiß es, ich kann mich nicht erinnern.
Nee, das gab's nicht mehr.
Ja,
nee.
Und da fand ich auch so ein bisschen so, er hat sich dann einfach rausfallen lassen, so als 30. irgendwie dann reingefahren.
Und nee, der konnte einfach, glaube ich, gewichtsmäßig auf gerader Strecke ist Van der Poel einfach. Der ist ja nochmal weggesprungen.
Ja, aber man hat, also ich hätte gern mal gesehen.
Meinst du, ob der noch hätten, ich glaube, wenn der an Van der Poel hätte dranbleiben können, wäre er dran geblieben.
Ja, aber das ist genau das Ding. So, er wusste genau, ich schaff's nicht, ich lass mich zurückfallen. Egal. So easy way out mäßig, weißt du? Und ich hätte eigentlich gerne gesehen, dass er durchgezogen hätte auch nicht gewonnen. Aber ich hätte es gern gesehen, dass er so eingeholt wird, weißt du? Und so war es so, er hat selber einfach rausgenommen.
Na gut, wenn er an Van der Poel nicht dranbleiben kann, ist klar, dass er nicht weiterkommt.
Aber Van der Poel wusste es ja auch nicht. Das ist,
Alter.
Der war halt ein krasser Typ einfach. Und von dem mag man auch irgendwie,
der soll auch manchmal für seine angeberische Art in der Freizeit nicht so gemocht werden, habe ich mal gehört.
Ja, das, und genau das ist auch mein Gefühl, dass man ihm so vorhalten könnte, aber das kann man ihm nur gönnen.
Das ist mir aber egal.
Ja, das ist also so heftig.
Der ist einfach ein extrem passionierter Rennfahrer mit dem letzten Siegeswillen, weil eigentlich hätte er eingeholt werden müssen.
Ja.
Jeder andere wäre eingeholt gewesen. Ja. Selbst wenn er die gleichen Wattzahlen wie Van der Poel hätte treten können. Der hat ja 10 Meter vorm Ziel oder als die anderen der hat ja den Atem und hat, denn das hörst du ja auch, wenn so ein Feld angerauscht kommt.
Ja.
Da geht der nochmal durch aus dem Sattel und der konnte ja von seinem Rad nicht absteigen. Ja. Krass. Der konnte einfach von seinem Rad nicht absteigen, als er da in dieser Bande gelandet ja. ist. Und das Interview auch, wo du merkst, der ist komplett leer im Kopf.
Ja.
Der hat kein Blut mehr im Kopf. Der hat, das Interview war auch total crazy wohl. Ja. Und das war, so eine Einfahrt habe ich auch noch nicht erlebt.
Das ist krass.
Und vor allem dachtest du ja, dass Jasper gewonnen hat. Weil und, der Jasper aber, macht so und
ja, weil man
der
hat ja
Moderator
gesehen,
hat gesagt, oh, Jasper Willemsen hat gewonnen.
Ja, aber man hat ja dann gesehen sofort, dass er ihn so zujubelt und dass er sich für ihn gefreut
ja,
hat.
Ja, genau.
Er hat ja genau gesehen, dass er gewinnt. Ne? Und das fand ich auch so geil. Und von Jasper Philipsen, da sind ja manche auch nicht so begeistert wegen Netflix-Dokus und
ja,
so.
Ja.
Und da denkt man auch nur, Alter, so geil, dass die sich so freuen.
Ja, das der Jasper, wie gesagt, der hat ja beides in sich, dieses unsympathische und dann dieses komplett herzliche, sympathische, wo du denkst, krass.
Ja.
Er hat beides drin.
Ist auch voll für seine Fans da gewesen, als wir bei der Tour waren.
Ja.
Also da hat man ja gesehen.
Genau, dann fährt er hin und macht, als einziger fährt er an die Bande und gibt einen Autogramm nach dem anderen.
Ja, voll.
Total lieb und dann sehen wir ihn aber, wie er Motorpacing-mäßig sich den Berg hochziehen lässt. weiß ich nicht und ja, aber er ist, war ja irgendwie, mittlerweile mag ich ihn auch irgendwie, den Charakter. Es ist ja zumindest auch, es ist ein Charakter. Du willst ja, das finde ich halt auch immer geil, wenn so Sportler noch einen eigenen Charakter haben.
Ja, und Emotionen.
Und so sind, wie sie sind.
Ja, ja.
Egal, ob man es mag oder nicht, das ist ja besser, als wenn sie sozusagen so glatt gebügelt einfach nur das sagen, was wir hören wollen. Mhm. Dieses Nahbare ist halt auch irgendwie ganz geil.
Ja,
der hat sich ja voll gefreut und, das ist halt sowohl Wout letztes Jahr wird man im Leben nicht vergessen, die Paris-Etappe, und diese wird man auch nicht vergessen. Also eigentlich ist die Zieletappen von beiden Tour de France sind das, was am meisten bis jetzt im Kopf hängen geblieben ist, finde ich.
Ist halt auch ein bisschen Show, ne? Aber
ja.
ist auch gut. Macht auch Spaß.
Sie hat die Tour de France, die ASO, wer auch immer, ist, glaube ich, ja der Veranstalter, die haben es geschafft, das Ding einfach viel, viel unterhaltsamer zu machen, als es je war.
Ja.
Also es macht einfach Bock. Und obwohl wir den Dominator schlechthin drin haben, dass man sagt, es ist langweilig.
Ja, ja. Aber die haben auch, also ich finde, sie haben die Kehre nochmal gekriegt da, weil nachdem Vingegaard und Lipo rausgeflogen sind, da dachte ich so, boah, weiß ich nicht, jetzt habe ich fast keinen Bock mehr zu gucken.
Ja, aber Remco zum Beispiel hat auch Bock gebracht. Dass der auf einmal mit da gekämpft hat und dass der immer abgehängt war und dann doch nochmal an der Ziellinie wieder da war und wieder zurückgefahren ist, dass Zeitfahren so geil gewonnen hat, dass er seine Etappe gewonnen hat.
Ich mag ihn einfach nicht. Das ist, sorry. Das ist einfach das Ding. Da
ja, ich finde den geil.
Ja, ist auch
also, okay. Ich finde es irgendwie geil, dass er sich so durchbeißt. Und er ist bei Bora auch, glaube ich, nochmal besser geworden. Und er hat natürlich seine Emotionen manchmal nicht im Griff, aber auch das, du musst ja bedenken, das sind alles Menschen am Limit. Ne, du musst ja sowieso schon bekloppt sein, um Radprofi zu sein. Also da musst du ja sowieso schon dich charakterlich anders drauf sein als andere Menschen, finde ich, um sich so zu quälen, so krass zu trainieren und so weiter.
Ja, weiß ich nicht, gibt es verschiedene Leute. Ich finde, er ist zu überheblich, so, ich mag das einfach nicht. Wenn es kein schöner Charakterzug so. Da ist mir Vingegaard viel lieber, der irgendwie ruhig ist und dann zwar nicht so iconic ist, er hat nicht so viel, wie soll ich das sagen? Ist nicht so interessant vielleicht vom Charakter, aber
ja gut, wenn ich jetzt mit jemandem befreundet sein wollte, wäre es vielleicht auch mein Favorit, ne? Da brauche ich auch nicht den, der, ja, aber das
kannst du auch mit Remco auf so eine Techno-Party
gehen. Aber Charaktere sind halt, wie sie sind.
Ja.
Er ist jetzt zumindest, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist sehr, sehr impulsiv, was man so sieht. Ich glaube, entspannt, wissen wir ja alle nicht. Bei manchen weiß man es ein bisschen durch Interviews und durch Behind the Scenes. Glaub schon, dass er ein fairer Sportsmann ist. Auch wenn er da manchmal am rum
ja, du weißt es nie. Ne? Du weißt es nie. Die Leute, die den Podcast hören, wissen auch nicht genau, wie wir in echt sind. Nicht genau zumindest. Ja, wir versuchen schon so authentisch wie möglich zu sein, aber ganz genau wissen es auch nicht.
Ja, ja.
Es ist halt, man muss halt, also du kannst nicht wissen. Muss halt vertrauen oder.
Ja, man kann ja auch nicht jeden mögen.
Ja, aber ist
dass
auch
du
okay,
so eine Aversion gegen den hast, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, ist ja auch okay, wenn man wen nicht mag. So. Ist ja, auch okay, wenn man mich nicht mag. Und
ich sag ihm das mal, vielleicht mag er dich ja auch nicht.
Ich glaube nicht, dass er mich mag.
Ja, und tatsächlich ein wichtiges Thema bei der Tour de France war auch das Schlafen.
Sehr wichtig.
Sehr wichtig, war auch im Gespräch.
Ja.
Schlechte Hotels und so, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Und was die Teams alle so machen, damit die Fahrer und Fahrerinnen besser schlafen können. Aber das können wir auch mal danach. Denn wenn wir schon beim Thema Schlafen sind, Blackroll, unser Partnersponsor für diese Sendung. Vielen Dank für die Unterstützung. Und Blackroll Recovery Pillow habe ich hier auf meinem Schoß liegen. Hatte ich natürlich auch mit dem Allgäu.
Hatte ich natürlich auch mit den Schweden. Wie soll ich sonst 11 Stunden schlafen?
Ja, ja.
Ohne Schmerzen.
Ja, tatsächlich das Go-To-Kissen schlechthin, ne? Also ja. Es ist, weiß ich nicht. Seit wie lange nutze ich das jetzt? 2 Jahre? 1,5?
Ich würde auch sagen, schon sowas um den Dreh.
Das Recovery-Pillow ist ein Kopfkissen, was dafür da ist, dass ihr einfach bequem schlaft, keine Rückenschmerzen kriegt am nächsten Tag und vor allem, ja, dass ihr einfach auch nicht irgendwie euch umwälzt, was auch immer. Das hat nicht so dieses Gefühl wie bei so einem normalen Kopfkissen, das ist immer falsch, ne? Und dann wachst du auf und dann bist du am Knüddeln und dann schläfst du nicht ein, dann knüddelst du nochmal. Hier hast du halt eine Schlafposition, das hat aber eigentlich mehrere Schlafpositionen, je nachdem, was ihr, ob ihr Seiten, Rücken oder eben auch Bauchschläfer seid, das hat verschiedene Mulden sozusagen. Deswegen, wenn ihr euch das mal anguckt auf der Webseite von Blackroll, blackroll.com, Recovery Pillow, eingeben und dann seht ihr auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ich es lege. Also ich kann es einmal nach vorne, nach hinten drehen und ich kann es auch einmal umgekehrt drehen und je nachdem ist es ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Man hat so eine kleine Kopfmulde. Also bei mir ist es so, ich merke mir das dann nachts immer so, der Reißverschluss muss hinten unten sein und dann habe ich meine perfekte Position. Und dann kann ich da eigentlich, ich liege meistens auf der Seite dann da drauf. Also mega cool, Standardisierung des Kopfkissens sozusagen.
Es ist halt auch vom, ich finde, es gibt ja manche Leute, die mögen so, ich bin jetzt eher Kissen-Hart-Typ, manche sind Kissen-Weich-Typ und das ist halt so perfekt in der Mitte und also ich habe schon vielen Leuten jetzt empfohlen, mittlerweile super viele sind super happy, Julia zu Hause auch, die kann sich auch nichts anderes mehr vorstellen und also ich habe das Gefühl, das ist halt das Kissen für...
Ja.
Für alle so.
Es hat ja so eine rechteckige Form. Man kriegt immer so einen Überzug mit dazu und man kriegt auch so eine Reisetasche in Anführungsstrichen. Es wird auch sehr kompakt geliefert. Das heißt, da macht man einfach so eine Rolle draus. Also man schiebt das da so rein, macht so eine Rolle draus und dann ist das wirklich so groß wie eine Blackroll und man kann das sogar im Handgepäckskoffer mitnehmen. Also ich habe es auch schon auf Flugreisen mitgehabt. Das heißt, ihr habt immer euer Kissen mit dabei. 50 mal 30 Zentimeter für jede Schlafposition geeignet. Definitiv das Go-To-Kissen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht durchschwitzt irgendwie. Also es ist nicht so, also es ist auch atmungsaktiv dabei. Mhm. Weil es gibt ja so manche Kissen auch, die so einen Schaumstoff drin haben, dann atmen die irgendwie nicht oder sind irgendwie so klatschnass nachts und so. Das habe ich hier auch nicht.
Auch Klötze, die sau schwer sind und so gibt's da, ne? Und
ja, das ja.
Ist super easy hier.
Stimmt, das wiegt auch nichts. Also Recovery Pillow, das muss man sich mal angeguckt haben. Ihr habt natürlich auch, könnt das 90 Nächte Probe schlafen. Also ihr könnt das auch einfach mal ausprobieren. Ihr bekommt über den Code ENJOY10 auf den gesamten, nicht nur auf das Kopfkissen, auf den gesamten Blackroll Shop, blackroll.com, auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen Schweizer Online-Shop gibt es 10%. Blackroll.com, geht da mal drauf, lest euch das mal durch mit dem Kissen und ich kann es euch sagen, das muss man mal ausprobiert haben. Und mehr als dass es doch nicht funktioniert, kann nicht passieren. Aber ich glaube, das ist so wie bei manchen Helmen, wo man weiß, oder bei manchen Sätteln, wo man weiß, 80 bis 90% kommen damit klar.
Naja,
und vor allem besser als vorher.
Mhm.
Definitiv. Blackwool.com, danke für die Unterstützung.
Merci.
Und wir legen uns jetzt wieder hin. zum Thema Schlafen nochmal, ganz spannend eigentlich. Erstmal gab es so zwei Themen, die da aufgepoppt sind. Einmal, dass die Hotels manchmal so scheiße sind.
Okay.
Da ist, glaube ich, ein Team mal wirklich mit Kameras, Hochkantkameras durch die Räumlichkeiten gegangen und hat gesagt, Alter, wie scheiße ist eigentlich, ne, irgendwelche Tiere und irgendwie
so insektenmäßig
Stromausfall war nicht richtig, man konnte noch nicht mal die Klimageräte, weil dafür war zu wenig Strom und solche Sachen, die hatten ja auch diese Hitzenächte. Und da wurde relativ viel drüber oder relativ ausführlich drüber gesprochen, wie das überhaupt ist, wo die Teams schlafen. Und das Krasse ist, dass die ASO, also auch was das für ein logistischer Aufwand ist und für ein Planungsaufwand ist, jedes Team kriegt ein Hotel zugewiesen. Und am Ende dieser 19 Etappen oder 21 Tage ist der Durchschnitt der Sterne, muss bei jedem Team gleich sein.
Ach so, okay.
Das ist krass.
Alter.
Oder sollte.
Dann haben manche nur 3 und die anderen 5 dann in der Nacht.
Oder genau, was? Je nachdem, wo du gerade bist, weil es gibt ja nicht unendlich viele Luxushotels, ja, und schon gar nicht da, wo euer Campingplatz war in den Alpen. Ne? Also ja. Da findest du ja hier eine Pension, da eine Pension und dann ist das halt auch mal ein bisschen einfacher. Und mal auch ein bisschen anders, ne? Also, dass die, und das ist mega krass und es ist nicht erlaubt, dass du sagst, okay, ich nehme einfach einen Schlafbus mit und lass die da drin schlafen, sondern die müssen dann, glaube ich, meine ich, auch in dem Hotel schlafen. Also du kannst sie auch nicht auslagern und sagen, ach, wir buchen uns was Eigenes.
Oh mein Gott.
Weil das wieder ein Wettbewerbsvorteil wäre.
Ja, aber lass die doch gut schlafen, Alter. Was ist denn das Problem?
Ja, aber das Team mit dem meisten Geld hat dann die 5-Sterne-Hotel und das Team mit dem wenigsten, das wollte man vermeiden. Das finde ich dann wieder cool.
Ja.
Ne?
Und es ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, dass zwei verschiedene Teams ins gleiche Hotel gehen oder was? Das geht
doch, nicht. Das kann, glaube ich, auch passieren, okay, wenn das groß genug ist. Aber es gibt ja trotzdem nicht genug Betten. So ein Team ist ja auch wirklich groß.
Mein Gott, ey.
Aber finde ich ganz spannend, dass da nochmal drüber nachzudenken, dass die ja irgendwo untergebracht werden müssen.
Das ist krass, ja. Da habe ich auch so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also wusste ich schon, aber hätte ich nicht drüber nachgedacht, dass das so krass ist.
Ja, ja.
Und meinst du das zweite mit den Dopingkontrollen dann nachts?
Genau.
Ja, okay.
Nachts Dopingkontrollen, deswegen ist ja Vingegaard auch ausgeschieden, weil er so müde war.
Ja, hat Pogacar angenommen, ne?
Ja, ja.
Also das fand ich aber auch wieder krass, weil das meine ich damit, so man kann Pogacar halt irgendwie nicht böse sein mit nichts, weil er immer so diplomatisch auch antwortet und sowas, ja, ja, ne? Und dann Vingegaard so in Schutz nimmt und gleichzeitig aber auch die Dopingkontrolleure. Und hast du das gelesen, die Antwort von ihm?
Ja,
weil er meinte so, ja, man darf da auch nicht zu streng mit denen sein, mit den Dopingkontrolleuren. Ich kann mir vorstellen, dass manche Fahrer da auch gar nicht so nett reagieren und das ist nur deren Job.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Kriegen das so, oh mein Gott, ey, wie diplomatisch kann man da antworten?
Ja, also das Problem ist ja dieses Microdosing, deswegen müssen sie das ja machen, ne? Weil wenn du Microdosing machst,
ach so, weil es zu schnell wieder weg ist,
ist am nächsten Morgen weg. Dafür sind diese nächtlichen Kontrollen da.
Aha.
Und das ist so ein lachendes und ein weinendes Auge-Ding, ne? Wo man auch sagt, okay, auf der einen Seite super, dass sie es machen, auf der anderen Seite, Alter, hätte ich mal gar keinen Bock, wenn ich 30 Tage Rad fahre, dass ich da nachts aufgeweckt werde.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht nicht wieder einschlafen kann im schlimmsten Fall und so. Das ist so.
Das ist ja auch wahrscheinlich nicht mal eben gemacht und so, ne?
Ja.
Aber ist es eine Urinprobe oder muss man auch Blut abnehmen und sowas dann?
Das weiß ich wahrscheinlich mit Blut.
Alter, das nervt ja richtig.
Weiß ich gar nicht genau. Ja, also ich hab da. Ich kann beide sein. Also ich weiß, dass das Testing nachts sein muss.
Ach, stell dir mal vor, wenn du das Gute ist ja, wenn man nachts aufwacht, dass man dann in der Regel wie morgens, dann muss man erstmal aufs Klo. Aber stell dir mal vor, du warst gerade auf Toilette, legst dich wieder hin und dann kommen die.
Ja, ja.
Das ist ja der Ultra-Pain.
Ja, ich weiß nicht genau, was die testen. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ne? Aber es ist halt am Ende, das ist halt das nimmst, musst du als Profi halt einfach
ja, klar,
mitnehmen. Und es passiert ja nicht jede Nacht. mal früh morgens, mal abends, mal sonst wie. Und das ist halt das. Andererseits, es ist halt super, dass es passiert, dass da getestet wird.
Gibt auch Schmerzensgeld, oder?
Das ja. Aber das ist halt das Thema, ne? Wenn wir sagen, hier, bester Schlaf. Und dann kommt nachts der Kontrolleur, da hilft dann auch das beste Recovery-Pillow nichts mehr.
Werden dann auch die anderen kontrolliert? Also so? Oder, also weil man hat es jetzt nur bei Pogacar und Vingegaard mitgekriegt.
Ja, immerhin wurden ja beide kontrolliert.
Ja, so, das ist
in der gleichen Nacht, ne? Ja. Das ist dann ja wieder, hat ja dann wieder Fair Play sozusagen. Ja.
Aber so.
Weiß gar nicht, ob jetzt, habe ich nicht Frage, mitbekommen. Ne? Also das ist so ein 5 Uhr morgens Ding, habe ich dann noch mitbekommen. Einen weiß ich aber nicht mehr, wer es war.
Das ist vielleicht auch die Frage so, naja, warum sollen wir die kontrollieren, die halt sowieso nicht vorne mitfahren, ne?
Ja, denk mal, aber ich glaube, die werden ja alle irgendwie kontrolliert. Mhm. Ja, also es ist, kann ich gar nicht so eine perfekte Meinung zu haben, obwohl ich jetzt auch über so ein paar Ecken Leute kenne, die auch auf der anderen Seite stehen und die Tester sind sozusagen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss es einfach professionell sehen. Es gehört dazu und wenn du Pech hast, wirst du halt mal aufgewacht und weg. Und wenn du nicht Pech hast, nicht. Also da darf man sich wahrscheinlich, dieses Testsystem ist ja immer irgendwie. Es kommt ja immer zur falschen Zeit, der Tester.
Wenn es da um Thema Microdosing geht, geht es da eigentlich um was Bestimmtes aktuell?
Nee, nicht. Also ich glaube, Epo-Microdosing war ja mal so ein Thema.
Aha.
Weiß ich aber nicht, ob es ich. Wie gesagt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir im Moment vielleicht da sogar relativ sauber unterwegs sind. Keine Ahnung. Also es gibt ja dieses neue New Fuel, was Pogi nimmt. Laktat im Gel.
Das habe ich gesehen, dass du es da reingepostet hast. Ich habe es mir aber bewusst jetzt auch noch nicht durchgelesen. Da wollte ich dich mal zu fragen, was das ist. Habe ich nicht mitgekriegt.
Ich habe es mir so ein bisschen durchgelesen. Also gibt ein Gel und jetzt gibt es wohl einen Hersteller, der jetzt wohl so ein Patent-Pending-Delivery-System erfunden hat, mit dem er Laktat letztendlich aus diesem Gel raus verdaubar macht und das hilft dir, schneller zu werden, wie auch immer.
Du kriegst das Laktat raus. Also ist
5 Gramm pro Serving. Stom pH-neutrales Gel, das 5 Gramm Laktat per Serving rausgeht. Und so eine silberne Gelpackung. Und dann, das war, als ich diesen Artikel gelesen habe, das war noch bevor es offiziell wurde. Irgendwann wurde das dann auch offiziell während der Tour vorgestellt, dass Pogi dieses Gel nimmt.
Aha.
Und das nimmt man wohl irgendwie am Ende nochmal und kann dann besser Laktat verarbeiten. Soll nochmal leistungssteigernd sein. Und legal.
Na gut.
Und angeblich nehmen es viele andere Teams auch. Mhm. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein gerade. Aber egal. Ja, hatte ich hier mal mit reingepostet und dann habe ich gedacht, ach, weiß ich auch nicht, ob das so interessant ist. Aber das sind so Sachen, die natürlich immer wieder aufpoppen, so wie dieser Kirschsaft. Mhm. Alle kriegen roten Kirschsaft, alle nehmen jetzt noch Laktatgel. Ich glaube, dieses Bicarb ist auch immer was ganz Wichtiges, was man so nehmen muss als Racer und solche Sachen.
Ja.
Was jetzt tatsächlich die Leute schneller macht, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dieses Laktat-Ding ist dann auch wieder gut dafür, dass du mehr Kohlenhydrate aufnehmen kannst und was nicht alles. Also es geht nochmal einen anderen Weg als die Kohlenhydrate. Also was ich jetzt so verstanden habe, der Körper kann so 60 Gramm Kohlenhydrate über Zucker aufnehmen. Und damit du die hohen Mengen aufnehmen kannst, musst du halt Fructose dazu packen, damit du 90, 100, 120 aufnehmen kannst. Und dann kriegst du nochmal diese 5 Gramm Laktat, dass du noch mehr aufnehmen kannst. Mhm. Keine Ahnung. Muss ich mich nochmal reinlesen, weil deswegen habe ich es jetzt auch vorhin nicht angesprochen. Aber es ist halt doch irgendwie so ein Mix aus allem. Ne? Was das Thema Schlafen an und Hotels angeht, sind die halt auch jetzt mittlerweile drauf gekommen, dass es dieses Aid Sleep gibt. Das heißt, die meisten Teams schleppen jetzt zumindest diese gekühlten Matratzen mit sich rum. Aid Sleep war ja mein Partner hier und ich habe diese Matratzenauflage ja immer noch im Einsatz. Du nicht mehr, weil Bett anders, glaube ich. Irgendwas war da. Jedenfalls hatten wir die ja damals zum Herbst, glaube ich, als Werbepartner drin und zum Winter hin. Da habe ich gesagt, ja, wie geil, Schön warm. Steigst ins warme Bett ein, ne? Und so dieser Nebeneffekt war, dass sich das nachts abgekühlt hat und man schwitzt nicht mehr. Das Spannende ist ja, dass diese Aid Sleep sich an dem, also das misst deinen Schlaf und merkt dann Tiefschlaf. Tiefschlaf ist es, meine ich, so, dass die Körpertemperatur runtergeht und dann regelt das Ding parallel auch runter, so damit du nicht anfängst zu schwitzen. Weil sonst ist das ja wie beim Fieber. Fieber geht weg, du fängst an zu schwitzen, weil auf einmal der Körper an. Und das habe ich halt so im Sommer, im Winter festgestellt. Da gab es aber ja noch keine 37 Grad Nächte.
Ja.
So, jetzt ist es so, dass wir Klimaanlagen an der Wand haben und dann im Wind, wenn dann so 37 Grad Nächte waren, habe ich auch schon mal die Klimaanlage an, aber nachts habe ich keinen Bock da drin zu schlafen. Ich mag das mit der Luft nicht. Mhm. Alter, die Matratze macht einfach kühl in der Nacht. Schwitzt auch nicht.
Ist auch geil.
Und dann kommst du im Allgäu im Urlaub an und da ist das nicht mehr und schwitzt auf einmal nachts wieder.
Scheiße.
Kann man auch mit leben. Mhm. Aber dieser Recovery-Effekt im Sommer ist ja viel größer, als dass du im Winter im Warmen schläfst, weil das ist ja der Hammer. Wenn deine Matratze deinen Körper und die Luft aber warm bleibt, sodass deine Atmung nicht irgendwie sich umgewöhnt, gleichzeitig dein Körper aber besser regenerieren kann. Und das ist ja für solche Leute, die 21 Tage Radrennen fahren, der Oberknaller. Und ich meine, dass die alle diese Matratzen mittlerweile mitschleppen. Das ist richtig Alarm, weil da ist ja immer so ein Riesen, das ist ja richtig Platz.
Das
da kannst du ja schon mal
für
20 Leute, also für 8 Fahrer kannst du ja schon mal einen eigenen kleinen Caddy mieten, um diese Matratzen mitzunehmen. Und teilweise nehmen die auch Klimageräte mit.
Krass.
Und deswegen war diese eine Unterkunft ein bisschen scheiße, weil die Klimageräte einfach nicht gingen. Weil die Sicherung rausgeflogen ist.
Ach du Scheiße.
Das ist halt mal eine Scheißnacht. Ich find's aber, ich habe dann auch mal kurz dieses Reel gesehen, aber nicht komplett geguckt, habe dann gesehen, na gut, es ist halt eine einfachere Unterkunft. Also, dass da natürlich jetzt irgendwo ein bisschen Staub und irgendwelche toten Tiere im Bad liegen, das ist halt vielleicht nicht so schön. Aber es ist halt eine einfache Unterkunft. Am Ende stirbst du davon ja auch nicht.
Da war jetzt ein Käfer oder
was? Weiß ich nicht, eine Spinne, Tiere? Irgendwie so eine Schnake oder sowas, die dann tot in der Ecke lag oder so.
Oh mein Gott, Alter, man kann sich jetzt aber auch anstellen.
Und tatsächlich haben hier so diese Lance Armstrong-Podcasts haben komplett gerantet. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, naja, da wo wir jetzt in Frankreich in den Alpen waren, das war auch ein ganz einfaches Zimmer und war zwar so sauberer als das, was ich da gesehen habe, aber das juckt mich ja nicht so. Bettzeug kriegen die sowieso, schleppen sie sowieso eigenes mit. Stirbst jetzt auch nicht davon, wenn da ein bisschen Staub in der Ecke liegt. Ist zwar nicht schön, wäre jetzt nicht das, wo du den schönsten Urlaub machst, aber du pennst da ja auch nur. Aber vielleicht bin ich auch zu streng mit denen, weil die ja auch eine andere Anstrengung machen als wir. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, naja, das kann ich auch mal für eine Nacht aushalten. Nächsten Tag habe ich ja wieder einen Stern mehr vielleicht.
Kann man sich dann eigentlich aussuchen, dass man so größtenteils lieber 5-Sterne-Hotels will und dann mal so ein 1-Sterne-Hotel, damit man nicht die ganze Zeit 3 hat?
Ja, ja, ich glaube, das wird schon alles genau ausgewürfelt. Ja, aber das ist schon krass, das ist ja klar, dann nehmen die halt diese Matratzen jetzt mit. Das ist ja für die der Gamechanger und da spielt ja Geld auch keine Rolle. Teuer genug ist sie natürlich. Ne? Ja,
das ist aber, also weiß ich nicht, ob das jetzt cool ist, wenn alle irgendwie gleich schlafen sollen und dann darf man aber seine eigenen Matratzen noch mitbringen da zum Kühlen.
Na gut, eigene Köche und so bringen sie auch mit. Es geht ja nur um die Unterkunft.
Ja, aber also...
Ich sag immer, Bett ist Bett. Das Einzige ist natürlich, der Wettbewerbsnachteil ist, wenn die Klimageräte nicht funktionieren. Alle anderen schlafen kalt und du nicht. Das ist dann natürlich doof.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie die das mit den Aid Sleeps machen. Da ist ja auch Wasser drin und so.
Ja, ja.
Aber Wassertank, den nimmst du uns auch noch mit.
Naja, das bleibt ja drin.
Ja, ja, lässt du drin.
In dem
ja,
Schlauch. Aber das ist ja trotzdem... Aber
schwer.
Ja,
ist weil scheiße. Ja, das Wasser drin ist.
Das ist scheiße zu transportieren.
Ja, ja.
Und alleine trägst du das eigentlich auch nicht geil.
Nee. Ja, ist schon eine krasse Logistik dahinter auch. Das ist einem, da denkt man gar nicht drüber nach.
Ja,
ne?
Ist echt heftig.
Na, und dann jetzt Tour de France Femme, nochmal kurzer Ausblick, auf die freue ich mich auch schon richtig. 9 Etappen habe ich gelesen mit Mont Ventoux.
Na cool.
Und was die Klassiker angeht, fand ich die Frauenrennen, die ist ja auch wirklich geiler. Mhm. Fand ich immer geil reinzugucken.
Ja, habe ich auch jetzt drüber nachgedacht bei dem Alpe d'Huez-Ding, weil das ja letztes Jahr so krass auch bei Tour de Femme war, ne?
Ja, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die sich so gebettelt haben und wo es um Sekunden
Ist
ging?
das schon vorletztes Jahr?
Ich dachte, das war vorletztes. Weiß
Kann
ich
auch
aber auch nicht
sein.
mehr. Komme ich durcheinander. Aber ich bin auch kompletter Demi-Vollering und Fan. Finde das total geil, wenn die sich da durchbeißt, weil die ja auch eigentlich immer mit zu den Favoriten gehört oder Favoritinnen gehört, aber trotzdem nicht so dominant und auch mal eine Schwäche zeigt und dann wieder es doch schafft, wieder aufzuholen. Also irgendwie mag ich das.
Ja.
Irgendwie macht das richtig Bock, auch zu gucken. Teilweise auch, also mindestens so geil wie die Männerrennen, oft besser, finde ich sogar. Also bei den Klassikern fand ich es mega geil dieses Jahr. Egal, ob es Roubaix oder diese ganzen Rennen gab es ja auch immer, die Frauenrennen, habe ich mich immer richtig drauf gefreut. Also das auch angucken, würde ich sagen. Gut, kurzer Fahrbericht vom Curve Big Kev 2.0, was hier im Hintergrund steht, beziehungsweise so die Idee dahinter.
Also big ist es auf jeden Fall. Ist schon größer als die meisten Fahrräder hier im Hintergrund.
Ja, aber eigentlich nur wegen des Lenkers, ne, weil der breiter ist. Deswegen
Ja.
mussten wir es ein bisschen weiter nach vorne schieben. Und ja, Time ADRX ist ja mein Gravelbike mit den 45er Reifen und ich habe ja schon angekündigt, dass da ein bisschen Luft nach oben ist, was die Reifenbreite angeht. Und war dann so ein bisschen unsicher, hab auch Bock auf Titan gehabt. Das Kevin war mir aber nicht weit genug weg und Big Kev alte Version weiß ich gar nicht, habe ich nicht so wahrgenommen und hat mich auch nicht so gekickt. Und dann kam Big Kev 2.0, da haben sie ja noch so ein bisschen was geändert. Und das ist jetzt im Grunde eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Rad zum Kevin, also zum normalen GXR4.
Vier.
Nur mit Big davor, das heißt, es passen einfach ein bisschen größere Reifen rein, ne? Und das ist schon, in dem Fall habe ich 60 mm Reifen hier auf den FFED-Laufradsatz, den ich vorhin schon besprochen habe, und 60 bis zu 65, 67 passen rein, meine ich. Also es geht auch noch mehr.
Ja.
60 fand ich jetzt aber so ganz cool.
Sieht auch nicht übertrieben aus, irgendwie.
Nee, das
Geil.
Rad, genau, das Rad ist stimmig. Geometrie ist stimmig, es fährt sich wie ein Kevin. Also ich habe keinen großen Unterschied gemerkt, gefühlt, außer ein bisschen breitere Reifen und ja, habe mich so gesagt, bin tatsächlich Jungfernfahrt im Allgäu gefahren.
Krass,
Das letzte
ja.
Mal im Allgäu war 55er Reifen auf 650B mit dem Open
Open
Wide, mit
Wide,
dem
ja.
alten Open Wide und habe jetzt die gleichen Strecken mit dem Ding gefahren. Das heißt, ich habe zumindest über die lange Zeit auch einen Fahreindruck über ähnliche Strecken, zumindest was das, was die Alpen und das steinige Gelände dort angeht. Und ja, du kannst definitiv gerade was die Alpen angeht, Schotter, Berg hoch, Berg runter, du bist Berg hoch definitiv, also ich bin schneller gewesen, überall gefühlt, also überall als das Wide, also es ist ein definitiv ein schnelleres Rad, obwohl es ja eigentlich so ein Kilo mehr wiegt als ein Carbonrad, würde ich mal sagen. Und bergab auch natürlich mega sicher, aber das Kevin ist halt auch ein, und das ist ja bei Curve, ist ja wirklich so, wo ich sage, ich bin so mutig mit dem Rad. Das war damals ja die Quintessenz, als wir da am Benterberg das erste Mal mit den Kevins rumgefahren bin und ich springe einfach das Ding, was ich sonst nie gesprungen bin, wo ich immer Schiss hatte. Oder ich fahre einfach den Flow Trail runter, den ich mit keinem anderen Rad runtergefahren wäre. Also die Geo, und das sieht man hier auch im Hintergrund, wenn man sich das anguckt. Ich habe ja so einen Stummelvorbau da vorne dran. Und das hat man bei sonst keinem Gravelbike. Und die anderen Räder, die große Reifenfreiheit haben, gerade jetzt in dem über 60er Bereich, das ist dann oft, sind ja dann oft diese Räder, die auch bei der Tour de White früher gefahren wurden, sowas wie Salza und sonst wie, das war dann immer schon sehr mountainbikig. Also, au, und irgendwie hat's Curve geschafft, ja, irgendwie diesen, so nochmal so einen ganz, ganz eigenen Kompromiss aus schnellem Fahrrad, tollem Gefühl, viel Spaß auf dem Asphalt, auch wenn du da im Allgäu rumfährst, obwohl du eigentlich auch ein Mountainbike mit kurzem Vorbau durch die Gegend fährst.
Ja.
Aber es ist nicht von der Geo, also da oben hast du kurzen Vorbau, hast du irgendwie ein geiles Lenkfeeling und gleichzeitig aber nicht dieses Mountainbike-ige Fahren. Ne?
Genau, du bist im Lenken Mountainbike-mäßig, aber nicht im Fahren.
Genau, ja, nicht im Fahren, genau so. Nicht in der Kurvenlage, ja. Nicht im Sitzen, was die aufrechte Sitzen angeht und sonst wie. Und na klar, ist natürlich da, wo ich unterwegs war, wenn man da wohnen würde, würde man wahrscheinlich sowieso Mountainbike fahren. Also es ist sicherlich ein Terrain, wo das Mountainbike vielleicht trotzdem noch das bessere Rad war. Aber mit dem bist du schon sehr nah dran. Und trotzdem, das ist ja das Geile am Allgäu im Hinterland, so dieses Hügelige auf Asphalt da rumballern, hat auch richtig Spaß gemacht. Sich da drauf klein zu machen, in Unterlenker zu gehen, wie geil. Also es ist, und das, ich weiß auch nicht, ob ein anderer Hersteller ein ähnliches Konzept fährt, aber das ist so ein eigenes Ding, wo ich auch noch keinen erlebt habe, der gesagt hat, also alle, die Curve fahren, da sind ja auch ganz viele da draußen, die das schon vor uns wussten und jetzt ihr zweites kaufen, weil es einfach so geil ist. Und dieses Metallische hat natürlich auch wirklich nochmal eine Charakteristik,
ja.
Auf Titan zu fahren oder auf Metall zu fahren, die ist halt auch unvergleichbar zu Carbon. Es ist halt irgendwie nochmal eine andere Sportart, sage ich immer, aber so ein anderes Fahrgefühl. Also es ist weit weg vom Time und beides ist top-notch geil. Ne? Ja. Ist richtig geil. Also das muss ich schon sagen.
Und ist auch mega schick geworden. Ist ein geiler, klassischer Aufbau.
Ja.
Also einfach der Titanrahmen, den kennen wir ja. Ich finde es auch geil mit den silbernen Teilen. Da sieht man, du hast sogar du hast ein XX-Schaltwerk.
Genau.
Ist nicht das SL, sondern das... Doch, warte mal, es müsste das SL-Schaltwerk sein, aber mit einem anderen Käfig. Sehe ich das richtig?
Es ist, glaube ich, XX, steht das drauf? XX mit einem anderen Käfig, nicht mit einem anderen Käfig. Ich meine, ja, ist das ein anderer Käfig? AB steht noch drauf.
Oder, ja, weil der normalerweise müsste aus Carbon sein beim SL, aber...
Also wir haben jetzt hier, danke an David, der das Rad mit mir zusammen geplant hat, erstmal Tune wieder an Bord. Mhm. Tune Sattelstütze aus Alu.
Aber sauleicht.
Eine der leichtesten Sattelstützen, die es gibt, aber Alu. Und das gleiche mit dem Vorbau. Silberner Alu-Vorbau passend zur Sattelstütze.
Ja.
Dann haben wir das Force-Kettenblatt. Haben wir, wie nennt sich das, was Eugene gemacht hat? Die Farbe
runtergedingst.
Ja. Chemisch. Wie hieß denn das?
Entlackt.
Ja. Das, was ihr, wo es das Video gibt von euch.
Genau.
Ne, das heißt, das ist ein Force-Kettenblatt, wo wir die Farbe runtergeixt haben. Und hinten den Käfig, weiß ich jetzt gar nicht, wo er den her hat. Aber hier ist, also der ist nicht entfärbt, weil okay, da steht noch AB drauf. Da steht
der ist von dem XX, genau, es gibt ja das Schaltwerk XX einfach nur und dann XXSL. Und das XX hat, glaube ich, kostet ungefähr das gleiche, aber der äußere Käfig ist da, glaube ich, aus Alu.
Ja, und das heißt, wir haben Silber, 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 Silber um Titan rum und ein bisschen Schwarz.
Ja.
Und das ist optisch schon mega cool.
Find ich auch
weiße geil. Tasche dran, weil ich sie noch hatte. Und bin unsicher, ich glaube, bin mit der, im Urlaub mit einer schwarzen rumgefahren, mit einer Evoque, die ich getestet habe. Habe jetzt eine Cyclide wieder dran gemacht. Und dachte, eigentlich muss eine schwarze dran, weil das Weiß beißt sich. Und mittlerweile finde ich die weiße Tasche irgendwie geil. Und es ist ja auch noch die OG-alte Version mit dem alten Logo irgendwie.
Ja.
Also irgendwie mag ich das mit der weißen Tasche, ich weiß aber nicht warum, weil es sich eigentlich total beißt, weil nirgends weiß vorkommt.
Ich bin aber jetzt auch so dran gewöhnt, weil David auch ja weiße Taschen an seinem Curve fährt und irgendwie...
Ich finde weiß an Titan nicht doof, obwohl die Farbe eigentlich müsste sie falsch sein.
Ich finde es auch okay, ehrlich gesagt.
Und was ich im Urlaub auch gemerkt habe,
ach ja, die Transmission.
Alter.
Unter Volllast.
Ja, erstmal unter Volllast schalten und die Gangspreizung da bei den 15-20%, ja, da war ein 20% da dabei, der war gefühlt 1,4 Kilometer lang über 20. Scheiße. Und dann konnte ich mich mal bei 16 kurz ausruhen. Irgendwie
wie viele Zähne hast du? 42 aber? Oder?
Nee, steht nicht mehr drauf.
Ja.
Was hatten wir denn da dran gemacht? 40 oder 42?
Oder 40, kann auch 40 sein.
Ja, was habe ich auf dem Time? 44. Kann sein, dass wir hier 42 gemacht haben. Das muss ich, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Mhm. Ja, aber wie auch immer, mit dem 52er Kettenblatt hinten. Und das war ja tatsächlich so, ich bin einmal zum Allertsee eine Asphaltstrecke berghoch geballert. All out. Ja, das war so, glaube ich, am ersten Tag, als ich das Rad hatte, dachte ich, oder zweite Tag, wo ich sagte, okay, da baller ich jetzt mal hoch, da bin ich letztes Jahr auch mal hochgeballert. Mhm. War ich jetzt so anderthalb Minuten schneller als letztes Jahr.
Oh, krass.
Wir reden über eine Strecke, die so 4,5 bis 7 dauert, je nachdem, wie schnell man da hochfährt.
Mhm.
Hab dann mal in die Rangliste geguckt, asphaltiert, ne? Hab dann mal in die Rangliste geguckt, war irgendwie bei Strava 42. von 3000.
Alter, mit so einem Fahrrad auf Asphalt.
Alter, mit so einem, mit einem Metallfahrer mit 60er Reifen auf Asphalt.
Krass.
Ne, irgendwie 5 schnellste Zeit dieses Jahr. Also man geht dann ja doch gucken, wenn man sieht PR, sieht dann, oh, eine Minute schneller als letztes Jahr. Und ich weiß halt auch, dass ich wirklich all out gefahren bin. Das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, muss ich zugeben.
Ja.
Also ich bin wirklich da oben angekommen und habe wirklich, bin ich selten, dass der Puls so hoch geht. Mhm. Und trotzdem natürlich, sind natürlich die Beine am wichtigsten, wenn du sowas hochfährst, aber da merkt man mal, es ist eigentlich auch scheißegal, wie dick die Reifen sind und wie schwer das Rad ist. Du kannst überall schnell hochfahren oder schneller sein als mit deinem. Also es ist einfach schnell. Mhm. Also das glaubt man gar nicht, wenn man das Rad so von außen sieht, glaubt man nicht, wie schnell das sein kann. Oder wenn du dann doch mal auf der Geraden reintrittst und mal 40 fährst, und das ist so geil, das liebe ich an Gravelbikes. Deswegen oder auch an den modernen jetzt irgendwas, also es ist natürlich auch viel Sitzpositionen und irgendwie Wohlfühlen und wirklich geile Laufräder, wenn du dann im Wiegetritt, da bin ich natürlich, habe ich ja auch natürlich reingelatscht, und das war auch 15% teilweise auf dem Asphalt, ne? Deswegen bei einer 5% Steigung wäre das Gap zu den Rennradfahrern natürlich viel größer, weil Aerodynamik vielleicht mehr eine Rolle spielt, aber da bei den steilen Dingern spielt natürlich eigentlich das Gewicht wieder mehr Rolle, aber mega, mega cool, dass man auch nicht so das Gefühl hat, man fährt einen Trecker. Und das war so ein Unsicherheitsfaktor, weil man das Gefühl hat, oh, Titan, dicke Reifen, schwer, hoffentlich fährt sich das überhaupt agil. Und das ist krass, wie schnell diese Räder mittlerweile sind. Und dieses 700C, wo ich letztes Jahr noch sehr skeptisch war und sag, ah, irgendwann sitzen wir ja alle und wünschen uns 650B zurück. No way. Das ist 700C, ist eine andere Liga. Du fährst, weiß ich nicht, ob das auch dir beim Rollwiderstand sogar hilft, dass das Rad insgesamt schneller rollt oder besser rollt, aber definitiv sicherer und ruhiger. Also du hast ein viel ruhigeres Fahrverhalten als mit den 650Bs, wenn du so auf diesen steinigen Dingern unterwegs bist. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob nicht dieses 32 Zoll vielleicht auch noch irgendwann kommt. Weil das ist ja dann nochmal on top. Das wird dann nicht für jedes Rad und wird dann wahrscheinlich sehr special sein, was da kommt. Also eher eine Nische nach oben. Aber doof fahren wird sich's nicht. Und da habe ich auch schon Stimmen gelesen, die auch sagen, okay, das kann sein, dass das nicht doof ist. Jedenfalls Hammer. Hab aber natürlich, wie gesagt, ist auch Top-Notch-Ausstattung immer wieder. Curve ist einfach Top-Notch-Marke, was Titan angeht. Und eben mit diesem eigenen Kompromiss aus Fahren, den andere Marken einfach nicht machen. Egal, ob welches Material. Ne? Also es gibt immer wieder Kommentare, ja, Titan, guckt euch mal die Marke an. Ja, es ist nicht nur das Titan und es ist, das Fahrverhalten ist dann doch bei jedem Rad anders. Deswegen, das Time ist halt auch ein ganz, ganz anderes Carbonrad als alle anderen Carbonräder, die man fährt, weil es eben eine eigene Fertigungstechnologie dahinter steckt, eine eigene Philosophie dahinter steckt. Auch ein spannendes Interview im Englischen, was könnt ihr mal googeln. Ich weiß nicht, wie das heißt, ist auch ein englischer Shop, die haben auch eine Factory-Tour bei Time gemacht, ähnlich wie wir. Bisschen anders, und haben auch einen Podcast mit Toni gemacht, dem Inhaber von Time. Und der hat auch noch mal viel erklärt und hat zum Beispiel, kam dann auch die Frage, naja, Time, wenn bei Time mal eine kritische Frage kommt, ist es immer das Gewicht, weil die vom Rahmengewicht halt nicht in diesen Leichtbau reingehen, wie es andere Marken machen. Und da hat Toni auch eine ganz schöne Antwort gegeben, hat gesagt, nein, das ist nicht unsere Philosophie, das leichteste Rad zu bauen. Wir wollen halt ein geiles Fahrfeeling haben, dass du das perfekte Fahrfeeling hast und wir testen weit, weit, weit über das hinaus, was gesetzlich vorgeschrieben ist, weil wir glauben, dass mit der Scheibenbremse und mit der Art, wie die Räder heute gefahren werden, einfach damit die wirklich langlebig sind, dass man da einfach ein bisschen mehr Material benutzen muss. Mhm. Und die haben da einfach viel, viel höhere Standards. Also er hat das Thema Testen sehr, sehr krass angesprochen. Das war mir gar nicht bewusst, weil sie ja gar keine eigenen Test-Facilities haben. Sie arbeiten da ja mit dem deutschen Dienstleister, meine ich, zusammen, mit denen sie zusammen ihre Rahmen und alles durchtesten.
Teils, teils, glaube ich, oder? Ich glaube, sie machen zwei verschiedene Sachen.
Ja, ja, genau. Ja. Aber so über den Standard hinaus, das war ihm sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich bin ja auch totaler Weight-Weenie gewesen und feiere das jetzt aber, dass egal, ob es das Time, also das Time ist ja nicht sag schwer, das ist jetzt mit 45er Reifen unter, also nicht knapp unter 8 Kilo, weit unter 8 Kilo, ne? Aber 7,8 oder 8, lass es 8 sein mit Anbauteilen und 8 ein paar zerquetschte, aber es ist halt kein 7,5 Kilo Rad vielleicht, ne? Oder wenn man den Rennradlaufersatz reinmacht, keine Ahnung. Und auch die Aero, auch die Rennräder sind ja nicht mehr am UCI-Limit. Die wiegen auch alle 7,3, 7,4, 7,5, weil sie ein bisschen mehr Aero und ein bisschen schwerere Laufräder drin haben. Hier bin ich so knapp unter 10, meine ich. Und ich habe das Gefühl, dass das, also mittlerweile bin ich eher so, dass ich sage, das ist ja wirklich eher von Vorteil. Ich merke kaum Nachteile beim Berghochfahren, muss aber natürlich auch nicht das letzte Quäntchen rausholen, um den Pogacar noch einzuholen. Und gleichzeitig ist es ja vielleicht genau das, warum ich sage, ich bin noch nie so confident den Berg runtergefahren mit dem Time, als wie mit dem Time oder wie jetzt mit dem Curve.
Ja.
Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle, diese dass man diese Stabilität doch irgendwie unbewusst spürt.
100%,
und das Rad, ja. Ne, das ist so mein Gefühl. Während meine Leichtbauräder dann immer so eher so mal eingetaucht sind, ne, und auch wenn dann so eine richtige Welle kam, ne, wo du eingetaucht bist und wieder so ein bisschen hochkatapultiert wirst, das habe ich bei denen hier alle nicht. Das ist ein ganz anderes Dämpfungsverhalten. Also sehr, sehr geil. Macht Bock. Und hoffe, das ist trotzdem mal ganz interessant. Also es ist nicht für jeden, nicht jeder fährt auf dieses Titan-Ding ab, aber das ist schon. Und ich war auch einer, der ja immer Carboni-Typ war. Mhm. Dann das erste Mal Curve gefahren, wie geil, aber ja, muss ich das jetzt besitzen oder nicht oder was auch immer, ne? Und dann irgendwann, das ist schon ein langer Prozess, wo man merkt, okay, ich muss so ein Rad haben. Aber dann war es aber auch so, ich wollte auch, wenn schon, denn schon. Dann müssen auch dicke Reifen rein. Und mit dem 2.0 haben sie mich gehabt, weil das einfach Geo- und Fahrverhalten wie das normale. Das war bei dem alten Big Hef vielleicht noch nicht ganz so ausgeklügelt wie hier. Sagt, wie geil. Mhm. Und das ist wieder Curve, ne? Die fahren das halt 2 Jahre selber, bevor sie es dann in die Produktion geben. Ja. Das ist schon ganz cool.
Ja. Übrigens auch die Logos von dem Fast Forward Raw Pace, die passen ja perfekt zum Titan, ne? Die glänzen auch so.
Ja. Optisch perfekt, wenn man jetzt die Reifen noch richtig draufgezogen hätte. Da haben wir in der Pre-Show drüber gesprochen erst, ne?
Schlimm, ja, ganz schlimm.
Also wer hinten genau hinsieht, mir wäre es nicht aufgefallen, aber André hat das schon immer gesagt, Fast Forward, die machen als einzige das so, dass die Decals nicht nach außen gehen, sondern nach innen. Also dass du
beide gehen in die gleiche Richtung.
Genau,
ne?
Genau.
Oben und unten.
Ja, ja. So ist richtig. Stimmt, die sind ja immer nach innen. Also oben ist, genau, unten, oben steht FFWD, so wie man es von Decals kennt.
Ja.
Und unten steht Fast Forward Raw Pace, aber also was heißt oben und unten, genau, und auf der gegenüberliegenden Seite und normalerweise
ist eins immer falsch rum.
Eins,
ne?
Ist immer, also wenn normal bei jedem anderen Laufradsatz würde das hier unten Kopf überstehen.
Genau.
Also bei uns steht das Fast Forward Raw Pace ist jetzt hier auf der Sofrakante und das richtig rum zu lesen.
Genau, und das bedeutet ja, dass du für Fotos immer das FFWD oben hast, weil wenn du das andere, das Fast Forward Raw Pace nach oben drehst, ist ja beides falsch rum.
Genau.
Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, Ventile sind also immer unten, niemals oben beim Foto, dass ich auch das Schwalbe-Logo nach unten, also den Schwalbe-Schriftzug nach unten mache, damit man es lesen kann. Hier unten ist jetzt nur ein Stern und der wäre ja auch oben gegangen. Ja, das hat jemand ganz doll verkackt hier.
Aber das ist doch so, wenn du einen normalen Envy-Laufradsatz nimmst. Na, Envy hat ja, ist ja wieder die Ausnahme, weil es von beiden Seiten lesbar ist.
Von drei Seiten.
Ja, ja. Aber nehmen wir mal Zip.
Ja.
Zip schreibt ja so wie FFWD überall gleich rum. Dann ist ja auch immer der Schwalbe-Schriftzug falsch.
Nee, bei Zip ist das nicht so.
Ach, Zip geht nach außen.
Bei Zip, DT Swiss und all sowas, das hat diese ganzen Felgen, die haben immer die sozusagen das, was du nach oben drehst, das ist richtig.
Ja, ja, okay. Verstanden. Also die sind, dann ist das, ja, ja, okay.
Das ist das Ding.
Das muss ich mir auch nochmal genau angucken.
Ja.
Aber wie auch immer, man muss den Reifen anders aufziehen, hast recht.
Ja, ja, ja.
Aber den lasse ich jetzt erstmal drauf. Ich, never change a running system. Während der Fahrt sehe ich es ja nicht. Aber das ist eigentlich ganz geil. Das ist immer in Blickrichtung, also
das für ist, Fotos ist
es
mega.
Für Fotos cool. Ist es mega, wenn es einfach so rumsteht, steht halt vielleicht auch mal beides auf dem Kopf, aber ist mir eigentlich auch egal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf geachtet habe, als bei meinen Instagram-Fotos. Muss ich nochmal gucken, ob ich das richtig fotografiert habe. Ja. Ich weiß es gar nicht. Nee, macht Bock. Auch letztens eine Marienburg-Runde damit gefahren und also natürlich auch Gravel hier in Hannover und das ist auch im Flachen ein schnelles Rad. Mega cool.
Hammer.
Gut, wir sind fertig fast, ne? Ein kleiner Pick noch aus unserem eigenen Shop. Mhm. Wir haben neue Trinkflaschen bekommen, die ein Problem lösen, was ich schon ganz, ganz lange kenne und viele von euch kennen. Ihr wollt eigentlich die Idee, auf dem Rennrad oder auf eurem Gravelbike eine Metallflasche zu fahren, ist normalerweise keine gute Idee, weil sie könnte rausfallen und der Hintermann kann nicht drüber fahren und so. Deswegen werden im Peloton ist sowas verboten, musst du Plastikflasche fahren. Wenn du jetzt alleine Bikepacking machst, tagelang unterwegs bist, ist aber ja eine Plastikflasche irgendwann nicht zuträglich und da fahren ja ganz, ganz viele Leute Metallflaschen. Weil Edelstahl nimmt keinen Geschmack an, du kannst mal eine Brause reinmachen, aber nächsten Tag schmeckt es nicht auch noch nach Brause, weil es halt Metall ist. Mhm. Während Plastik einmal Brause hast und du machst dann nach Wasser, wirst du immer diesen Brausegeschmack nicht mehr los, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann gibt es ja so Lösungen wie Kigo mit Beschichtung innen drin, sehe ich sehr, sehr viel bei Leuten. Mhm. Auch eine sehr geile Flasche haben wir ja auch bei uns im Shop, die so quetschbar ist. Aber
und das war immer der Nachteil von so Flaschen, die man nicht quetschen kann, ne? Wenn die aus Edelstahl sind oder so.
Kigo ist so leicht quetschbar, die haben aber auch jetzt mittlerweile so ein Mundstück, wo dann genug Wasser rauskommt.
Mouthpiece oder Mundstück.
Wenn du jetzt so eine Elite Fly Flasche nimmst, da kannst du ja so richtig Alarm machen, eine Fitlock macht auch so eine normale Fitlock-Flasche macht auch so mittelmäßig das Wasser rausfließt, weil ja auch zum Quetschen dieser Bereich fehlt, wo die Magnetanschlüsse dran sind. Und dass du wirklich eine starre Metallflasche fährst, war eigentlich bis jetzt immer Mist. Ich bin früher mal die Clean-Kantine gefahren, da gibt's auch so ein Sportding mit so einem Ventil und dann das ging eigentlich ganz gut. Die sind aber auch, baut sehr weit auf mit dem Mundstück und die fallen halt, sind halt einfach glatt außen an der Seite. Die fallen aus dem Flaschenhalter raus. Und dann gibt's diese Marke Bivo. Ich verlinke die unten hier bei uns im Shop. Das sind die ersten, die mir jetzt über den Weg gekommen sind, wo ich gesagt habe, das ist ja die erste Edelstahl-Trinkflasche, die ich wirklich bedenkenlos benutzen kann, weil ich keine Angst haben muss, dass sie aus dem Flaschenhalter rausfällt. Und dann gibt's noch, und das ist tatsächlich ein Gamechanger, die auch, wo wirklich Wasser rauskommt. Das ist richtig krass. Und als drittes noch, es gibt zwei Varianten. Es gibt auch noch eine insulated, also eine Thermos, also eine doppelwandige Flasche, wo das Wasser kalt bleibt oder warm im Winter.
Okay.
Und ich habe die doppelwandige, du hast die normale. Und wenn man jetzt diesen Deckel hier hochzieht, also so wie man es mit dem Mund sonst machen würde, die haben ein Patent.
Ach so, ist schon. Ah, okay, das
genau,
geht easy.
Genau, die haben ein Patent, dass das Wasser so schnell fließt, als würde man aus dem Glas
ja,
trinken.
Ja, das ist echt krass.
Das ist mega. Also, ich hatte die, als ich die das erste Mal mit hatte auf dem Rad, habe ich getrunken und war so sofort leer fast, weil ich einfach richtig trinken konnte.
Ja.
So wie du aus, wie du so ein 500 Milliliter Glas wegixen kannst, kannst du das hier auch machen. Ne? Also für die, die, ja, ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera ran, für die, die jetzt hier zugucken, weil, Alter, ich kann gar nicht so nah rangehen, weil dann die Kopfhörer hier hinten hängen bleiben. Einfach hier.
Alter, okay.
Alter, ja, gluck, 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 als wenn ich aus einer Karaffe Wasser in meine Tasse reinschütte. Mhm. Wie krass ist das? Gelöst haben sie das. Hier sieht man das auch mal mit dem Doppelwandigen. Das ist das, was man kennt von Flask, von meiner Waterdrop-Flasche. Das ist ja irgendwann in den letzten Jahren aufgepoppt, dass Thermosflaschen nicht mehr irgendwie 10 Zentimeter dick sein müssen, sondern auch dünnwandig, und die halten ja trotzdem den ganzen Tag das Wasser kalt. Und die haben hier so eine Art Strohhalm drin, und ich schnalle es gar nicht, wie es geht. Ah doch, jetzt schnalle ich es wieder, genau. Also dieser Strohhalm ist dafür verantwortlich, wenn du die Flasche sozusagen an den Mund hältst, ich mach's jetzt mal zu, dann ist ja hier hinten die Luft.
Ja.
Die hält ja das Wasser zurück, weil sie nicht nachfließen kann. Ja. Wenn du jetzt aus dem Glas trinkst, macht es ja auch gluck, 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 gluck. Und damit es muss ja Luft nachkommen.
Ja, ja, ja.
Und das löst dieser Strohhalm, weil der Strohhalm geht natürlich zum unteren Teil der Flasche. Während du die Flasche kippst, ist da hinten die Luft. Und der holt sich dann die Luft von dem Mundstück da hinten rein, und dadurch kann das Wasser durch die reine Schwerkraft in deinen Mund reinfließen, als würdest du aus dem Glas trinken.
Ja, ja.
Und das glaubt man nicht, wenn man es nicht, also ihr glaubt es, weil ihr es jetzt gesehen habt?
Ja, das ist wie, wenn du so eine Sahne oder sowas nimmst, diese Tetra-Sachen, wo du dann hinten noch ein Loch reinstichst sozusagen.
Genau.
Ja, genau das gleiche Prinzip.
Ja, 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 stimmt. Stimmt. Und das ist der Knaller. Du hast 750 Milliliter Edelstahlflasche. Du hast, wenn du insulated fährst, also mit Thermosfunktion, also mit dieser Doppelwandigen, hast du nur noch 600. Das ist so der kleine Pferdefuß, was das insulated angeht, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, okay, das könnte mir im Sommer nicht wichtig. Also könnte für eine lange Tour 2x600 Milliliter, du hast den Vorteil von kaltem Wasser, hast den Nachteil, dass du keine 750 hast. Also du musst halt öfter nachfüllen dann. Aber ich habe es ausprobiert bei 37 Grad, nach 2 Stunden kaltes Wasser. Wie geil eigentlich.
Krass, ja.
Aber eben nur 600 Milliliter. Und durch diese schnelle Öffnung sind die 600 Milliliter natürlich auch sofort weg, wenn du kaltes Wasser trinkst.
Naja, und im Winter ist halt auch geil mit warmen Sachen, ne?
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Thermosflasche tatsächlich. Also ich kann damit leben, dass das Wasser im Sommer wärmer wird. Deswegen würde ich die Edelstahlflasche bevorzugen, dann lieber 750, also Standardflaschengröße, und ein bisschen mehr Wasser haben. Im Winter trinkst du eh weniger, weil du ja nicht mehr kühlen musst. Da ist es dann geil, 2600er reichen da völlig aus für 3 Stunden bei mir. Und ich letztendlich habe ich die gesehen und konnte es nicht glauben, habe gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Und die versuchen es marketingmäßig über Fotos irgendwie rüberzubringen, zu erzählen, dass das sich trinkt wie aus dem Wasserglas, aber dann denkst du, ja, aber wie soll das gehen und sonst wie, und dann muss man in der Hand gehabt haben. Also wenn einer von euch da draußen Bock auf Edelstahlflasche hat und viel Bikepacking macht und da auch hygienisch eine ordentliche Flasche haben will, weil das ist definitiv hygienischer als jede Plastikflasche. Wie geil. Also es gibt auch, hier ist jetzt so ein Deckel dran, so ein Silikondeckel, den kann man auch abnehmen, muss man nicht haben. Das ist jetzt fürs Graveln, wenn da einer staubempfindlich ist, kann er da diesen Deckel noch mit drauf machen. Der geht auch relativ gut so mit einer Hand. Also ab geht er mit einer Hand easy. Und dann, ich habe es dann so gemacht, beim Trinken reingestopft und dann der zweite Griff, wenn sie dann in der Trinkflaschenhalter drin war, zugemacht. Und ich habe das, was halt auch noch wichtig ist, das kostet natürlich am Ende ein bisschen Volumen in der Flasche, aber die hat halt diese Einkerbung, wie wo dieser Zahn. Also Flaschenhalter, wenn ihr euch das so vorstellt, die haben ja immer diesen kleinen, dieses kleine Ärmchen, wo die Flasche so reinklickt, die Flasche auch hält, dass sie nicht rausfällt. Und das haben sie hier auch im Edelstahl in der Außenumrandung auch gemacht. Und die Außenumrandung ist auch, hat so eine rutschfeste, so eine Silikonoberfläche. Das heißt, das ist wie eine Plastikflasche. Die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen, dass sie rausfällt, ist nicht größer oder kleiner als wie bei jeder anderen Flasche. Während das bei allen anderen Metallflaschen immer eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass sie rausfällt, würde ich hier sagen, das ist äquivalent. Wenn sie rausfällt, ist trotzdem scheiße für den hinter dir Fahrenden, aber sonst weiß ich nicht. Also ich als ich das gehört habe, dass es eine insulated Flasche gibt, weil ich habe hier Freund von mir hier, Turnschuh-Ole, der nimmt gar kein Wasser mit im Sommer, weil der kann diese warme Plörre nicht trinken.
Okay.
Also es gibt Leute, die können das gar nicht.
Dann trinkt
die
er
ist das natürlich
gar
auch ein Segen. Ja. Ja, oder er hält halt
Tankstelle oder so.
Sein Freund sind diese Automaten, die so vor Bahnübergängen oder an Bushaltestellen mittlerweile stehen, ja so Getränkeautomaten mit einer kalten Brause. Mhm. Er meint, er hält da dann immer an.
Krass.
Weil er dieses Warme nicht trinkt. Also wenn es jetzt so richtig warm ist, das kann er nicht ab.
Krass, ja.
Und für Leute, die das Problem haben, must have. Und im Winter, glaube ich, ist es sowieso der Game Changer. Weil, gerade wenn du wirklich, wie oft hatte ich schon da die Eisklumpen in dem Ding drin? Die hast du dann nicht mehr.
Ja.
Also, mega, mega krass. Guckt euch das an. Ich verlinke das im Shop.
Sehr cool. Sieht so unscheinbar aus. Muss man erstmal wissen, dass das irgendwie so.
Es ist einfach nur eine Trinkflasche. Bivo Trinkflasche, ne? Und die. Egal, ob sie haben beide ihre Existenzberechtigung, ob sie insulated oder non-insulated ist. Mega, mega krass und kennt keiner. Also sind ein paar Shops zu finden irgendwie, aber wenn du suchst nicht danach. Also.
Jetzt vielleicht schon.
Wenn mir die nicht über den Weg gelaufen, ich weiß gar nicht, wo die mir über den Weg gelaufen sind. Mhm. Nee, sie wohl kamen vom Tipp, schöne Grüße.
Ah, okay.
Also ich habe vom Holger einen Tipp bekommen aus München. Schöne Grüße. Der hat mir gesagt, hier, guck dir die mal an. Jetzt weiß ich es wieder. Ja,
vielen Dank, Holger.
Ne? Also kann man sich auch, der hat auch einen schönen Instagram, Envy Morgi.
Ah, okay.
Hast du vielleicht schon mal gesehen, ja. Der macht viel Envy-Content. Mhm. Envy Morgi, könnt ihr euch auch mal angucken, seinen Instagram-Account. Und der hat mir die geschickt und meinte, ja geil, guck mal hier, Edelstahlflaschen kann man trinken aus wie aus Wasser. Und dann habe ich es erst gar nicht ernst genommen, muss ich ja auch ehrlich sagen. Erst gedacht, wie soll das gehen? Also, kann man ja viel sagen, ne? Das ist krass. Das finde ich echt krass. Deswegen hier kleiner Pick aus unserem Shop im Podcast. Kommen wir zu den richtigen Picks. Ich habe gar keinen so richtigen.
Ah, okay.
Ich habe jetzt einen Notpick, weil wir natürlich im Allgäu auch wandern waren und auch im Stubaital schon. Och, da bin ich ja auch immer gar nicht so zu viel zu haben. Ich habe ja immer diese Wanderstöcke, habe ich immer gesagt, ja, wofür braucht man die überhaupt? Eigentlich sind die doch Quatsch. Ich kann ja auch mich durchbalancieren, in Anführungsstrichen. Und nach dem Bergablaufen bin ich dann immer komplett im Arsch. Deswegen ist mein Pick, kauft euch, wenn ihr wandert, probiert das mal aus mit Wanderstöcken.
Das ist entlastend wahrscheinlich, ja. Ne? Und ist das beim Bergabgehen sogar geil oder was?
Also du hast einfach berghoch die Arme als unterstützend, die Beine ein bisschen zu entlasten und es ist am Anfang für mich super ungewohnt gewesen, weil du willst den Stock rechts haben, wenn das Bein da ist und so weiter. Du musst erstmal in so einen Flow kommen. Ja, weil am Anfang denkst du erstmal, was mache ich denn damit?
Wieso Skifahren?
Ja. Dann guckt man sich schlaue YouTube-Videos an. Ja, wenn du hochgehst, machst du das. Wenn du runtergehst, machst du das. Und dann machst du ein bisschen länger, wenn du runtergehst. Ein bisschen kürzer, wenn du hochgehst und solche Sachen.
Ja, klar.
Und weiß ich nicht. Die sind auch nicht immer gut. Also es gab auch Bergab-Passagen, die so ein bisschen tricky waren, wo du immer so von einer Stufe zur nächsten, da sind sie eher im Weg. Mhm. Dann packst, hältst du halt in der Hand oder packst du zur Seite.
Schuss machst du dann.
Genau, ja. Berghoch hast du wirklich, und das macht dann auch Spaß, wenn du auch nur einen normalen, mal so einen Wanderweg, also einen normalen Wirtschaftsweg gehst, der gar nicht tricky ist, dann kannst du da immer noch mal so ein bisschen mit den Armen ein bisschen was machen. Also es auch, merkst du dann auch in den Armen. Und dadurch hast du halt mehr Ausdauer und die Beine werden wieder ein bisschen geschont. Und bergab kannst du das genau das Gleiche, kannst du die Knie ein bisschen schonen. Also deswegen ist mein Pick einfach, für die, die das noch nicht ausprobiert haben und ab und zu mal wandern gehen, kauft euch geile Wanderstöcke. In dem Fall habe ich mir die Leki Black Series FX Carbon gekauft, weil ich was Leichtes wollte, damit ich es im Kofferraum nicht so merke, im Rucksack nicht so merke. Die sind auch relativ klein faltbar und höhenverstellbar, und Leki, glaube ich, eh eine Marke, wo man nicht viel verkehrt machen kann, aber wo man auch den Überblick verlieren kann. Ich habe dann lange rumgesucht und habe dann die als gut befunden, als guten Allrounder, und ich glaube, Yves hat die gleichen. Dann haben wir noch irgendwie, ja, da unten sind so Metalldinger, also so Spikes.
Okay.
Letztendlich. Und wir haben dann nochmal für Asphalt nochmal so Gummifropfen gekauft, falls man doch mal auf so eine
Steckt man einfach nur da drauf.
Genau, weil sie macht jetzt nochmal so eine Alpenquerung auch, da nimmt sie die auch mit, und da bist du auch zwischendurch auch mal auf dem Wirtschaftsweg mit Asphalt. Da braucht man dann nicht diese harten Zähne.
Ja, voll.
Ja, und das ist
eher störend.
Irgendwas, jedenfalls haben wir irgendein Zubehör dazu gekauft. Ich meine, das waren diese Gummidinger. Oder die Gummidinger waren schon dabei, und es waren diese Flügeldinger, dass du auf einer Wiese nicht einrutscht oder so. Also ich fand's ganz cool.
Was kosten so Dinger aus Carbon?
Tja, hab ich's noch gesehen. Also ich hab's wieder vergessen. Ich glaube, so ein Huni.
Okay, ja. Mhm.
Ich würde sagen, ungefähr. Wo habe ich es denn hier? Da. Was haben wir bezahlt? Ja, 164 sogar.
Boah. Man kann wahrscheinlich auch welche für 50 kaufen.
Genau. Also die,
aber denkst du, dass
die ich jetzt gepickt habe, waren sehr teuer.
Mhm. Und die, so, wenn man so welche für 50 kauft, meinst du, man hat da eher weniger Spaß mit?
Wird halt nur schwerer, ne?
Ja.
Würde ich sagen. Also ich glaube, das war jetzt schon. Da gibt es halt auch welche fürs Trailrunning, die sind noch leichter, aber das wäre jetzt wieder nicht so, und noch leichter und noch, aber dafür wieder ein bisschen filigraner. Mhm. Und fürs Wandern das war jetzt wohl der beste Kompromiss aus leichtem Gewicht und trotzdem robust und langlebig und so weiter.
Und zum Ausziehen, dreht man die dann, zieht so und dreht die wieder zusammen, oder wie, was für eine Technik ist das?
Nee, das ist irgendwie sowas ganz Special-mäßiges. Du musst die hoch. Ich habe schon, also du ziehst die einmal raus und dann klickt er ein und dann ist er erst fest. Also du machst sie zusammen und dann musst du oben ziehen. Also es ist ein ganz komischer Mechanismus.
Okay.
Wenn man den nicht weiß, steht man da auch erstmal, okay, da ist nichts zum Schrauben. Mhm. Das ist so wie bei den Campingstühlen. Normalerweise ist da ja so ein Gummiband innen drin und dann floppen die ineinander.
Ja, ja, ja.
Und da hast du auch ein Band drin, aber es floppt nichts. Und dann musst du halt oben erstmal aufmachen, ziehen über den Punkt hinweg, und dann zieht er irgendwie alles zusammen. Und wenn
wie so eine Jalousie mäßig dann.
Ja, irgendwie so ganz komisch. Und danach kannst du aber stufenlos hoch und runter immer wieder schalten. Also stellen. Und wenn du es wieder einklappst, musst du wieder über den Punkt hinaus, und dann geht das Rollo wieder auf.
Ja, ja. Hm, verstehe.
Irgendwie so, ja.
Abgefahren. Gut. Dann pick ich auch mal was, aber gleichzeitig auch nicht so ein Pick. Ich will jetzt keinen Anti-Pick sagen, aber Dr. Bronners. Kennst du das?
Nee.
Da steht drauf, All One Magic Soap. Familientradition seit 1858. Also Dr.
D. Soup oder Soap?
Soap.
Seife.
Ja, keine Suppe, genau. also vielleicht hast du das schon mal gesehen?
Nee.
Also, das ist im Prinzip, wir haben nach einem Duschmittel gesucht, womit man sich auch im See in so Open Waters mäßig waschen kann. Weil es ist halt echt nicht geil für die Umwelt, wenn du dir deine Nivea oder sonst sowas, Shampoo und all sowas in die Haare ballerst. Und also, es geht um kann auch Bikepacking sein, kann Camping sein, Wandern, alles Mögliche, wo du halt einfach keinen Zugriff hast auf eine richtige Dusche und du musst dich aber nach ein paar Tagen vielleicht mal waschen. Und das ist tatsächlich, es gibt relativ wenig, was man so einfach in die Umwelt so an Seife abgeben kann, in so einem See oder sowas. Und das war jetzt eine Sache, die wohl klar geht. Der einzige Haken dabei ist, dass es so ein bisschen so eine Sektengeschichte ist.
Okay.
Also ich bin da nicht doll im Thema drin, aber da steht auch was auf der Verpackung drauf und sowas. Und es gibt mir so Mixed Feelings auf jeden Fall. Aber dadurch, dass es das Einzige ist, was man so gefunden hat, wir haben es auch übrigens sehr, sehr reduziert gekauft. Also das ist echt so eine, ich glaube, das ist ein Liter. Ja, ein Liter. Und das, ich glaube, das reicht für unser Leben lang jetzt, weil das ist super
ergiebig. Das füllst du dir aber ab dann.
Ja, also wir hatten die ganze Tube dabei, aber es war halt lächerlich. So. Also ohne Scheiß, ich habe halt Freunde, die haben, es gibt so ganz, ganz kleine, fast wie so eine Gelpackung sieht das nur aus und das hält schon Jahre so.
Ja, ja.
Super ergiebig und es gibt irgendwie auch so, da steht so drauf irgendwie 18 verschiedene Anwendungszwecke. Also du kannst das irgendwie zum Hände waschen, zum Duschen, Haare waschen, das, was alles klar ist, aber dann auch noch so wilde Sachen, also abwaschen kann man damit.
Ja, Geschirr, ja.
Genau,
ja, klar.
Du kannst das aber auch irgendwie als Zahnpasta sogar benutzen. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Gibt's in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen aber.
Ja, okay, krass.
Also wir haben hier Lavendel genommen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das riecht irgendwie ganz, ganz angenehm.
Witzig.
Ja, aber wie gesagt, der Hauptgrund war, wir haben halt diesen See vor der Nase gehabt, aber wir haben halt keinen Zugang zu einer Dusche. Wir haben auch nichts irgendwie am Auto, womit man sich duschen kann. Über Umwege könnte man das irgendwie so, wir haben so ein Pump-Waschbecken sozusagen, wo man selber die ganze Zeit auf so einem Blaseding da so rumdrücken muss. Das wäre auch ein bisschen nervig gewesen. Und halt, ja, damit kannst du dich halt im See einfach waschen. Es ist schade.
Warum gibt es da so wenig? Gibt es nicht im Outdoor-Shop 1000 andere Sachen noch?
Also, wenn du so zum Beispiel zu so Globetrotter oder SFU oder so, dann da steht das auch, das Zeug, dieses Dr. Bronners. Mhm. Und also das ist, glaube ich, das Zeug.
Was ist der Wirkstoff? Weiß man das?
Der Wirkstoff. Sonnenblumenöl. Ah, ich habe hier alles Ingredients. Aqua. Verseiftes Kokosöl, verseiftes Palmkernöl, Glycerin, Olivenöl, verseiftes Lavendelöl,
okay.
Hanföl,
also lauter Öle.
Jojobaöl, Lavendelöl, Vitamin E ist noch drin. Was? Zitronensäure? Okay.
Okay, ja, ja, damit es hält wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, spannend. Vielleicht muss ich auch mal was kaufen davon. Ist das denn so geil, dass man sagt, im Alltag nutze ich es auch oder nimmst du da ein normales Duschgel?
Nee, nehme ich ein normales Duschgel, könnte man aber wahrscheinlich machen.
Ja.
Ich sehe aber gerade, hier steht 2 bis 3 Mal höher konzentriert als handelsübliche Flüssigkeiten mit Wasser verdünnen. Also das heißt, ich kann diesen Liter auch noch mal.
Das sind 3 Liter.
3 Liter, scheiße, ey. Ja, es schäumt auf jeden Fall sehr gut, kann ich sagen.
Krass. Aber es ist nicht so geil, dass du sagen würdest, jetzt zu Hause nehme ich auch nur noch das.
Könnte man eigentlich. Also ich finde, es riecht irgendwie okay.
Okay.
Füll
mir mal bitte was ab.
Ja, kann ich gerne machen. Also für so 1-2 Jahre kann ich dir was
geben. Ja, ja. Ich will das mal ausprobieren.
Ja, kann man auf jeden Fall. Also.
Naja, ich habe tatsächlich einen entscheidenden Anwendungszweck. Mhm. Weil wir duschen draußen im Garten rum.
Ja.
Das sind zwar Steinplatten und da ist auch gleich ein Abfluss nebenan, aber das fließt auch nicht immer genau den Weg zum Abfluss. Ein bisschen was, also dafür wäre es ja der Oberburner.
Ja, 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 ist geil.
Weil da habe ich auch immer schon gedacht, ob das mal so gut ist da mit normalem Duschgel, keine Ahnung.
Ja,
ich brauche immer so Bioprodukte, aber das sagt ja nichts.
Ja.
Das ist geil, dafür will ich es mal ausprobieren.
Ja, fülle ich dir gern was ab. Also kann man ja echt nochmal strecken bis sonst wohin.
Richtig geiler Pick. Gespannt.
Oh.
Scheiße, egal, Sekte hin und her. Hauptsache sauber und umweltfreundlich.
Ja, mein Gott.
Gut, also, dann trinkt viel Wasser aus der Bivo-Trinkflasche, fahrt viel Fahrrad mit dem Curve Und fahrt, was haben wir noch? Schlaft gut mit dem
Recovery-Pillow.
Genau, fahrt dahin, wo ihr schon wart. Nein. Fahrt viel Fahrrad. Habt viel Spaß da draußen, egal womit. Auch wenn wir euch immer hier Sachen zeigen, die, das ist, gehört ja so ein bisschen mit dazu. Ich hoffe, das ist immer spannend, das mal zu sehen, warum, wie, welches Fahrrad. Das ist ja auch nicht für jeden das Richtige. Aber das ist schon irgendwie, ja, suchen wir immer nach dem Speziellen. Und diese blöde, komische Trinkflasche hier, kann sein, dass das für, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das für einen oder für den einen oder anderen genau das, was er gesucht hat. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wir machen irgendwann mal eine Trinkflaschenfolge, habe ich mir schon überlegt. Ich habe vorhin so Kigo und Fitlock und so Sachen, die wir bei uns im Shop haben. Dann diese neue Be Free mit dem Filter noch. Da kann man sich auch richtig reinnörden.
Wir machen da dann ist für mit jeden Wassertest was dabei, ne? Und wo kommt es am schnellsten raus
und so. Weil da ist ja für jeden was dabei, ne?
Ja.
Eigentlich der eine schon. Will was Leichtes, der braucht hier so eine Elite nur, der nächste will dies, der nächste will das. Und man sieht ja draußen, die einen haben das und manche machen auch gar nicht. Manche machen einfach sich auch Trinkflaschenhalter rein und nehmen sich die Wasserflaschen aus dem Supermarkt und popeln sich die in die Gravelbikes. Das ist ja das Geile beim Graveln. Der eine so, der andere so. Ja. Also, viel Spaß beim Graveln, beim Rennradfahren und beim Triathlonfahren und beim Tour de France der Frauen gucken. Und wir sehen uns in 2 Wochen, hören uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön.
Tschüssi.
Ciao. So, Sendungsvorbereitung. Die machen wir jetzt live, ne?
Ja.
Haben wir eigentlich schon seit unserem Urlaub privat gesprochen? Nee,
noch gar nicht.
Ich weiß noch nicht mal, ob und wie, aber das frage ich dich in der Sendung.
Ja, okay. Du hörst dich so laut an, aber ich mich auch.
Ja, warum eigentlich?
Ist das lauter geworden oder?
Nee, deine Ohren
so lange,
sind besser geworden, ne?
Ja, kann sein.
Nee, ich glaube, ich habe nichts verändert.
Okay.
Das ist auch noch staubig. Also hat auch noch keiner Staub geputzt und irgendwas aus Versehen gedingst. ich wollte jetzt mal erstmal als erstes gucken, wann die Tour de France Femme ist. Weißt du, dass die. Ich habe nur gehört, dass Anreise heute ist. Tour de France Femme. 1. August bis 9. August.
Ja, das ist
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 9 Etappen tatsächlich dann. Alles Wichtige.
Am Samstag. Also sozusagen.
Kein Ruhetag.
Ja.
Es gibt, das Feld hat die haben 9 Teilstücke, 1.100, 18.700.
Fahren die irgendwo krasses hoch?
Was sind die Highlights der Tour de France Femme? Alter, Mont Ventoux.
Geil, ja. Nice.
Geil. Auf die freue ich mich richtig. Auf die Tour.
Ja, die Leute wissen ja jetzt schon, ob du dich auf die, wie du die Tour de France überhaupt so fandest, oder? Das weiß man ja jetzt schon.
Wie ich die fand?
Ja, weil das ist ja Pre-Show am Ende, oder?
Ja, genau.
War das nicht so?
Ach stimmt, wenn man das Podcast am Ende hört, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Podcast geht eigentlich.
Ich auch nicht. Aber iPad läuft, die Zeit, die Kamera läuft, das Mikro läuft und das läuft auch. Also läuft
ja.
Alles.
Das ich habe hier noch
das Wichtigste.
So, was haben wir denn heute? Wo habe ich jetzt den Rechner, den ich eigentlich holen wollte, hingepackt? Da. Ich muss jetzt hier einmal noch mal kurz gucken, was der Werbepartner heute ist. Gut, dass ich das mache in der Pre-Show live einfach. Aber ich glaube, das hat was mit Schlafen zu tun. Nein, das weiß ich sogar. Also es müsste Black Roll gewesen sein, die ihr, und wir, ihr hört euch die Ad nicht an. 4.2., wo sind wir denn hier? 31.7.
Black Roll. Apropos Schlafen, oh.
Ja, leg dich ruhig nochmal hin, während ich hier die Arbeit erledige und du faul da rumsitzt und gar nichts machst, aber du hast den Kaffee gekocht.
Ich habe den Kaffee gekocht.
Schatz.
Hast du eigentlich einen Kühlschrank unter deinem,
ist
der neu?
Nee, den haben wir unserem Sohn geschenkt. Das ist so ein lautloser Kühlschrank, den es auch in Hotelzimmer gibt, und der hat den nie benutzt, und dann habe ich mir den einfach unter den Schreibtisch gestellt, weil dann brauche ich den, ich habe ja das Büro, was am weitesten weg ist von der Küche.
Ja, total.
Nein, ich habe einfach auch in der Küche, der Kühlschrank geht mir auch auf den Keks, weil da Sachen drin sind, die keinem mehr gehören.
Die greifen einen an auch manchmal, ne?
Und dann dachte ich, ist eigentlich nicht schlecht.
Steht der hier schon immer?
Ja, nur sonst steht er andersrum mit der Tür nach vorne. Ich habe ihn jetzt umgedreht, damit ich nicht aufstehen muss vom Arbeitsplatz. Ja,
macht auch Sinn.
Also für die, die uns jetzt hier sehen, also Video einschalten auf eurem Podcast-Gerät. Mittlerweile senden wir ja Video bei iTunes und zumindest bei Spotify mit. Oder bei YouTube mal reinklicken, damit wir mehr Klicks kriegen. Und alles, was auf der anderen Seite dieses Studios ist, da ist eine riesen Schrankwand und mein Schreibtisch.
Und ein Kühlschrank.
Und jetzt brauche ich nicht mehr um den Schreibtisch rumzugehen, weil ich mir gedacht habe, scheiß drauf, jetzt mache ich doch die Tür wieder. Hä? Dann muss ich aber so halb unter dem Kühlschrank runterkriechen, um da meine Hafermilch rauszukriegen.
Aber wie krass ist das, dass mir dieser Kühlschrank nie aufgefallen ist und jetzt, wo du ihn anscheinend umgedreht hast, da fällt er mir auf.
Ja, also, weil du jetzt nicht ein komisches Gitter mit den ganzen Technik hinten siehst.
Ja, ich dachte, du
vorher
hast irgendwie
war es
so
einfach eine Tür.
Ich dachte, du hast so einen neuen Gaming-PC oder sowas. Das sieht
du hast das als Computer wahrgenommen. Ja, wenn du den umdrehst, ist es halt eine Tür und dann könnte es halt auch eine Schranktür sein. Die sehen ja so wie Möbelstück fast aus. Mhm. Und nur wenn du umdrehst, siehst du ja die Technik.
Dadurch. Aber da ist kein Licht drin wahrscheinlich, ne?
Doch.
Also.
Glaub schon.
Du kannst ja, ich muss da einmal jetzt kurz rumlaufen.
Ja, ja. Ich habe auch diese ganzen Einlegeböden raus. Da ist jetzt Marmelade drin und Tofu und. Obwohl ich ja gar nicht mehr nur kein Fleisch esse, habe ich ja da trotzdem Tofu drin. Und
ich check jetzt auch. Also, weil die Tür. Ich dachte jetzt irgendwie, ich habe angenommen, dass da ein Fenster drin ist, eine Scheibe, eine Glasscheibe. Ja. Aber ist ja gar nicht. Jetzt kam es mir auch bekannt vor.
So. Lieferumfang, Pillow, da ergonomisches Kopfkissen. Alter, wie wichtig Schlaf wieder ist, ne? Das ist echt crazy. Mhm. Das unterschätzt man. Also unterschätzt jeder, glaube ich. Also glaube manche nicht, aber ich habe da schon wieder irgendwas Geiles in so einem Podcast gehört, so nebenbei, wie wichtig eigentlich oder was eigentlich passiert. Oder da ging es tatsächlich um Menschen, die halt Schlafprobleme haben und dadurch Kopfschmerzen und sonst wie, weil diese ganzen Repair-Prozesse halt nicht funktionieren. Mhm. Und das ist tatsächlich crazy, was da nachts passiert. Und so.
Wobei ich sagen muss, da können ja auch andere Dinge noch eine Rolle mitspielen, ne? So, ich habe letztens mal wieder Blut abnehmen lassen, großes Blutbild machen lassen und habe meinen Ferritinwert war nicht gut.
Eisen?
Ja, genau. Ferritin ist ja dieses eingelagerte Eisen so, ne? Das ist ja eigentlich der Wert, den man so checken lassen sollte und das war nicht gut. Und seitdem nehme ich Ferritin dazu.
So. Ferritin oder Eisen?
Ferritin ist es.
Das ist was anderes als dieses so ein Eisenpräparat.
Ja, gefährliches Halbwissen jetzt. Also, ja, also es sind keine so reinen, also Ferritin ist, glaube ich, dieses eingelagerte Eisendings und das ist eigentlich das, was man checken lassen sollte. Ja, und wenn dieser Speicher da irgendwie aufgebraucht ist, das ist gar nicht geil. Und seitdem ich das supplementiere, bin ich morgens viel frischer wieder.
Seit wann machst du das?
Seit so anderthalb Monaten, vielleicht ungefähr.
Ja gut, und wann hast du also gemerkt,
ich meine,
dass
ich
du frischer
auch,
wirst?
Ich habe auch zwei Wochen Urlaub gehabt, vielleicht hat das auch dazu beigetragen. aber weiß ich nicht. Nee, ich glaube auch, ich glaube schon, dass ich das merke.
Und selbst, ja, ich glaube, das ist auch schon wirklich, glaube ich, auch ein wichtiges Ding, ne?
Ja, ja, Eisen ist scheiße.
Aber muss man auch, glaube ich, wieder so ein Disclaimer machen, Eisen supplementieren, wenn man keine Eisenprobleme hat, ist, glaube ich, auch nicht gut.
Ich glaube, das ist mit fast allem so. Manche Sachen werden dann ausgeschieden einfach wieder, aber manche Sachen ist auch echt nicht gut, zu viel zu nehmen, ne?
Ja, ja. Ja, ich habe ja schon so einen Mix, den ich immer so nehme.
Ja. Aber deswegen ist halt geil, so ein Blutbild machen zu lassen mal.
Ja, das mache ich ja auch öfter mal.
Kostet halt ein bisschen was. Also,
Ich hab ganz beschissene, wie heißt das, Cholesterinwerte.
Oh.
Also, aber krass. Ich glaube, das ist Alter. Ne? 25 years old I'm now. Nur man muss halt die Zahlen umdrehen.
Ja.
Und habe ich auch viel gechat-GPT auch und Es gibt wohl irgendwelche Hyper-Responder, die so Ultrasport machen, die hohes Cholesterin kriegen, ohne dass es schlimm ist. Und dann kann man das auch in so Apps oder in so Sachen eingeben. Wie alt bist du? Wie viel Sport machst du? Und was sind sonst so deine Werte? Und dann war bei mir trotzdem alles grün, also wenig Risiko für Herzinfarkt und sonst wie. Und ich bin ja nun auch ultra fit, also auch fitter als mit 30 und auch fitter als mit 40, wo ich schon mal fit war. Aber der Cholesterinwert geht halt durch die Decke. Und hat aber irgendwie nicht, eigentlich dürfte es nicht passieren. Also ganz, ganz strange eigentlich. Aber das ist nochmal so ein anderes Ding, wo ich, ja, weiß ich nicht. Es gibt wohl auch Profisportler, die sowas haben können mit hohem Cholesterin, wo man denkt, die dürften es eigentlich nicht haben. Also ganz, ganz komisch. So. Dann machen wir das mal dahin. Ja, dann Reddish heute mal über, heute eigentlich, neues Curve.
Soll ich dein Fahrrad jetzt eigentlich roasten, damit wir nur schöne Sachen sagen im Dings?
Ja, jetzt ist dreckig, ne?
Dreckig finde ich okay, aber wer zieht die Reifen immer so auf? Wer macht das? Bei Fast-Forward-Felgen, da liest du ja immer den FFED-Schriftzug und Fast Forward hier unten liest du in einer Linie und dann ist das Schwalbe-Logo muss ja hier unten lesbar sein. Weil der Stern kann ja auch oben sein.
Ich weiß, welcher Kollege das war, dem kannst du das nachher mal sagen.
Das habe ich hier schon oft gesehen.
Das ja, aber das nicht. Ist aber auch ein Spezialfall bei dem FFED, ne?
Ja,
weil genau. Alle anderen haben ja, glaube ich...
Da sind die dann umgedreht, das ist dann egal.
Genau, weil FFED die Decals falsch rum dran macht.
Ja, also
hast du einen Knick im Auge oder
wie
alle?
Ich würde sogar sagen, FFED macht das eigentlich geil, dass man es so schön hinstellen kann. Du kannst es fotografieren, kannst alles lesen, normalerweise. Aber in diesem Fall nicht. Schade. Hätte so ein schönes Fahrrad sein können.
Ich will aber eh andere Reifen haben. Ich bin mit denen gar nicht mal so zufrieden.
Oh.
Weiß ich gar nicht, ob ich das in der Sendung dann schon gesagt habe. Also ich feiere ja den Schwalbe G1 RX Pro in 45 auf meinem Time.
Ja.
Ich habe aber das Gefühl, der ist auch jetzt hier in 60 mm drauf. Ich habe aber das Gefühl, dass der auf, vielleicht erzähle ich das auch in der Sendung, habe ich das in der Sendung auch schon erzählt, weil das ist eigentlich immer interessant. Ich habe das Gefühl, dass der nicht so grippy ist wie der schmalere. Dass das Pattern, also von dem Profil, ich glaube, sie haben ja den auf 45 mal entwickelt. Als Race-Reifen mit ein bisschen Grip. Und jetzt haben sie ihn aufgepustet auf 60 und das ist so das umgekehrte Gefühl wie vom René Herse.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, der funktioniert ja auch erst ab einer bestimmten Breite für uns, ne?
So, FFWD Raw Pace Test nehme ich auch nochmal mit rein. Und Bivo Trinkflaschentest. Wir müssen ja hier unsere Sachen, ich vergesse auch, weil wir schaffen gar keine Videos dazu, müssen wir das hier einfach alles, Vivo Trinkflaschentest, mit reinballern. Und wo packe ich jetzt, das machen wir nach, so neue Tunelabe, machen wir vielleicht am Anfang, nach dem Intro, dann machen wir Tour de France und dann machen wir Big Kev am Ende. Das ist aber, die Felge gibt es schon als anderen Anlaufersatz,
ja,
ne?
Ja,
das ist jetzt nur mit Carbon und anderer Narbe und so weiter. Mhm. Fährt sich richtig geil, das Ding.
Das kann ich mir vorstellen.
Also auch die Felge fand ich geil und ich komme ja nun von den... Alter, wer hat jetzt das hier so groß gemacht? Ich aus Versehen? Text. So. Unterstützung, ergonomisches Kopfkissen. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ach, fuck, ich habe gar keinen Pick. Hast du einen Pick?
Ja, habe ich. Aber auf den letzten Drücker.
Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht heute Morgen, dass ich ja noch einen Pick brauche.
Aber ist auch Pick und Anti-Pick in einem.
Na, sehr gut. Und mein Wasser habe ich noch nicht. Du musst jetzt weiterreden, ich habe mein Wasser noch nicht.
Cool, ja, ich rede mit mir selbst.
Nee, wir machen eine kreative Wasserpause.
Jetzt?
Hydration Break. Verabschieden uns und fangen jetzt gleich die Sendung an.